10. Februar 2023 werden zwei Dinge geschehen, denen ich ursprünglich neutral gegenübergestanden habe, die mich aber immer mehr besorgen, je näher sie rücken. Erstens feiere ich an diesem Tag meinen 40. Geburtstag und zweitens erscheint Hogwarts Legacy. Während ich aber aller grauen Haare zum Trotz davon ausgehe, dass mein Geburtstag ein schöner Tag wird, mehren sich selbige graue Haare, wenn ich an Hogwarts Legacy denke. Einerseits, weil es noch größere Sorgen gibt, ob das Open-World-Rollenspiel denn wirklich gut wird, andererseits natürlich wegen der Diskussionen um die Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling. Ich habe lange überlegt, wie und ob wir beides in einem Podcast unter einen sprechenden Hut bringen können und wahrscheinlich gibt es keinen perfekten Weg dafür. Ausklammern möchte ich an dieser Stelle aber auch keines der beiden Themen. Deshalb ist dieser Podcast quasi zweigeteilt. Wir widmen uns zuerst der Diskussion um J.K. Rowling und dann Hogwarts Legacy als Spiel. Für beides begrüße ich herzlich meine Kolleginnen, die Hogwarts Legacy bereits spielen durften. Herzlich willkommen, Nathalie.
Hallo.
Und hallo, Elen.
Hello.
Ich muss mich zuerst mal bei euch beiden entschuldigen, denn es folgt jetzt ein längerer Monolog von mir. Das haben wir zwar vorher so miteinander abgesprochen, trotzdem hoffe ich, ihr langweilt euch nicht zu sehr in der Zwischenzeit. Vielleicht dauert es auch länger als 9¾ Minuten, aber das, so ist es jetzt. Für euch alle da draußen, die ihr uns zuhört, wenn ihr die ganze Diskussion um J.K. Rowling nicht mehr hören möchtet oder hören könnt, dann springt so 30 bis 40 Minuten in diesem Podcast nach hinten. Dann sprechen wir über das Spiel an sich und die Qualität dessen, was Elene und Nathalie bereits von Hogwarts Legacy spielen und sehen konnten. So. Die Kontroverse um J.K. Rowling ist auch für uns ein schwieriges Thema, denn wir haben an den bisherigen Reaktionen auf unsere Berichterstattung gesehen, die Fronten sind verhärtet. Für manche Leute ist ein Boykott von Hogwarts Legacy der einzig richtige Weg und für andere gibt es überhaupt kein Problem. Dieser Grabenkrieg macht es auch für uns so schwierig, darüber zu sprechen, weil wir im Zweifelsfall von beiden Seiten angeschrien werden. Wenn ihr selbst eine dieser beiden extremen Meinungen vertretet, dann ist das okay, aber vielleicht schaltet ihr diesen Podcast jetzt lieber ab oder spult vor, um euch selbst und eure Nerven zu schonen. Ich werde jetzt nämlich weder sagen, ihr müsst Hogwarts Legacy boykottieren, noch werde ich sagen, dass es gar kein Problem gibt. Das Folgende ist jetzt als Information gedacht, insbesondere für Leute, die sich generell noch unsicher sind, wie sie mit diesem Spiel umgehen sollen. Warum ist Hogwarts Legacy kontrovers? Insgesamt ist Hogwarts Legacy ein sehr emotionales Thema. J.K. Rowling und ihr Werk Harry Potter bedeuten vielen Millionen Menschen da draußen außerordentlich viel. Harry Potter, dieser Außenseiter, dieses elternlose Halbblut, dessen Mutter aus einer Muggelfamilie kam, setzt sich an der Zauberschule gegen alle Widerstände durch und wird schließlich zum Helden. Damit hat Rowling viele Leben berührt, insbesondere von Menschen, die sich selbst in ihrem realen Leben als Außenseiter gefühlt haben. Doch das hat die Autorin je nach Sichtweise betrogen. Und wir können an dieser Stelle nicht alles aufdröseln, da bitte ich um Entschuldigung, es folgt nur ein Kurzabriss. Auf GameStar und GamePro könnt ihr aber die Chronologien der Ereignisse und Aussagen von J.K. Rowling nachlesen, wenn ihr euch mehr im Detail informieren möchtet. Außerdem gibt es auf glamour.com einen sehr ausführlichen englischen Artikel, den wir ebenfalls in den Shownotes verlinken werden und in dem auch drinsteht, was hat Rowling wo gesagt und wer hat sie auch beispielsweise verteidigt gegen Kritik und Angriffe. So, jetzt jedenfalls die Kurzfassung. J.K. Rowling engagiert sich sehr für Frauenrechte, vertritt aber zugleich die Meinung, dass Transfrauen keine Frauen seien. Schon 2018 hat sie beispielsweise den Tweet eines Aktivisten geliked, der sagte, Transfrauen seien, Zitat, Männer in Kleidern. Für Rowling gibt es nur die biologischen Geschlechter Mann und Frau und nichts anderes. Transfrauen können demnach keine Frauen sein, weil sie als Männer geboren wurden. J.K. Rowling hat mehrfach den Vorwurf zurückgewiesen, das sei transphob. Und ich habe keine Ahnung, wie ihr da draußen diese Sache seht, aber ihr solltet bedenken, dass solche Aussagen die Lebensrealität von echten Menschen berühren. Wer selbst betroffen ist, wer trans ist oder sich für Transrechte einsetzt, liest daraus, dass Transmenschen keine Existenzberechtigung haben. Stellt euch mal vor, jemand kommt zu euch und sagt, so jemand wie ihr kann nicht existieren, darf gar nicht existieren. So geht es Menschen mit Aussagen wie denen von J.K. Rowling. Nun kann die Autorin natürlich wie alle anderen auf Twitter und Co. schreiben, was sie will, ohne dass das irgendeinen realen Belang hätte. Dazu kommt allerdings, dass sie ihr Geld und ihren Einfluss gezielt dazu einsetzt, Transpersonen auszugrenzen. Beispielsweise hat sie die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon als Zerstörerin von Frauenrechten kritisiert, wegen eines Gesetzesentwurfs, der es Menschen erleichtern würde, rechtlich als ihr bevorzugtes Geschlecht anerkannt zu werden und der die gesetzliche Definition von Transsexualität in Schottland erweitern würde. Und im Dezember 2022 hat J.K. Rowling in Edinburgh ein Zentrum gegründet, das Frauen hilft, die Opfer von sexueller Gewalt geworden sind, was sehr gut ist. Allerdings schließt sie Transfrauen explizit von dieser Hilfe aus, im Gegensatz zu staatlichen Hilfsangeboten in Schottland, die ihre Türen für alle Betroffenen öffnen. Und das ist auch des Pudels Kern, wenn es um die Kritik und die Boykottaufrufe gegenüber Hogwarts Legacy geht. J.K. Rowling verdankt ihren Einfluss der Marke Harry Potter und verdient damit natürlich auch ihr Geld. Und auch wenn wir nicht wissen, wie genau die Autorin für Hogwarts Legacy vergütet wird, ob pauschal oder pro verkauftem Exemplar, das Geld, das sie an diesem Spiel mitverdient, kann auch in ihre Kriegskasse gegen Transrechte fließen. Dazu kommen noch andere Vorwürfe gegenüber Hogwarts Legacy bzw. Warner. John Leavitt, der ehemalige Lead-Designer von Hogwarts Legacy, vertritt auf seinem YouTube-Channel antifeministische und Gamergate-nahe Positionen. Und die Darstellung der kapitalistischen Kobolde wurde dafür kritisiert, dass sie an antisemitische Motive erinnern. Das sind so Bankiers mit dicken Hakennasen und gierigem Blick. Das ähnelt antisemitischen Karikaturen, wie sie unter anderem in Deutschland zur Zeit des Nationalsozialismus kursierten. So, was bedeutet das alles? Was bedeutet das alles insbesondere für euch da draußen? Das kann euch tatsächlich nur eine einzige Person beantworten, nämlich diejenige, die ihr morgens im Spiegel seht. Also ich hoffe, das seid ihr selbst an dieser Stelle. Ich unterstütze das Recht von Menschen, Dinge zu boykottieren. Erst recht, wenn es um Menschenrechte geht. Es ist vollkommen okay, jetzt zu sagen, ich werde Hogwarts Legacy nicht mal mit der Kneifzange anfassen, weil ich J.K. Rowling und das, was sie sagt und tut, nicht unterstützen möchte. Aber wir wissen gleichzeitig auch, dass die Welt gerade kein schöner Ort ist. Oder zumindest nicht nur ein schöner Ort. Es gibt Krieg, es gibt Krisen, es gibt die Pandemie, die Inflation und so weiter. Der Wunsch danach, dieser Realität entfliehen zu wollen, ist auch nachvollziehbar. Wenn ihr also große Fans von Harry Potter seid und dieses Spiel in gewisser Weise braucht, um Freude zu haben, um ein bisschen wegtauchen zu können aus dieser Realität, dann macht euch das weder automatisch anti-trans noch pro-Rowling oder was auch immer. Ich spiele ja auch Call of Duty Warzone und bin nicht automatisch ein Fan der Waffenlobby. Ich nutze Twitter und bin nicht automatisch ein Fan von Elon Musk. Dazu kommt, ihr könnt kaum alles in eurem Leben boykottieren, ohne euch komplett von der Welt abzukapseln. Denn wenn ihr tief genug grabt, werdet ihr fast immer irgendwas Anstößiges finden. Von den Arbeitsbedingungen bei Amazon oder in der Logistikbranche, über die Skandale in Hollywood bis zu den Geschäftspraktiken von Konzernen. Wichtig ist, dass ihr bewusste Entscheidungen trefft, hinter welche Werte oder Forderungen ihr euch stellt. Und dass ihr dann genauso bewusste Ausnahmen macht. Dafür müsst ihr euch nicht schämen oder sowas. Die einzige Person, mit der ihr das vereinbaren müsst, seid ihr selbst. Und wenn ihr jetzt bei Hogwarts Legacy unsicher seid, wie ihr damit umgehen sollt, dann spricht ja auch beispielsweise überhaupt nichts dagegen, das Spiel nicht zum Vollpreis und nicht zum Release zu kaufen. Ihr könnt es auch später leihen, zum Beispiel aus einer Bibliothek, oder ihr kauft es irgendwann im Sale, oder ihr kauft es gebraucht von irgendjemandem, zumindest bei der Konsolenversion sollte ein Gebrauchtkauf ja weiterhin möglich sein. Was wir euch anbieten können bei GameStar, bei GamePro, ist einfach eine Basis für eure bewusste Entscheidung. Wir können euch über die Hintergründe informieren, so wie auch jetzt. Und was ihr dann damit macht, liegt bei euch. Deshalb möchte ich an dieser Stelle auch nochmals auf unsere weitere Berichterstattung hinweisen, darunter auch unseren Report darüber, was Transpersonen zu J.K. Rowling und Hogwarts Legacy sagen. Diesen Report gab es ursprünglich bis jetzt nur bei GameStar Plus. Ab dem Samstag, an dem dieser Podcast hier erscheint, ist er auf gamestar.de für alle von euch freilesbar und verfügbar. Verzeiht bitte diesen langen Monolog, aber das war mir auch persönlich wichtig, denn das Ganze, ihr müsst verstehen, das Ganze ist auch für uns kein leichtes Thema. Ich habe es am Anfang schon gesagt, wir sind ja keine Roboter, die hier sitzen und für euch über Spiele berichten, sondern wir sind Menschen. Und wir wollen zum Beispiel auch bei uns in den Redaktionen niemanden dazu zwingen, über J.K. Rowling und diese Kontroverse zu sprechen oder da Position zu beziehen oder was auch immer, wenn die Person sich dabei unwohl fühlt. Elaine wiederum ist zum Anspielevent von Hogwarts Legacy gefahren, obwohl sie J.K. Rowling und ihren Aussagen kritisch gegenübersteht. Ich weiß nicht, magst du uns erzählen, wie das für dich war, dann dahin zu gehen?
Merkwürdig. Also das auf jeden Fall. Es ist ein bisschen ein komisches Gefühl. Natürlich war klar, dass ich gehe hier nicht als Privatperson zu diesem Event. Ich gehe als Person von GamePro zu diesem Event und meine Aufgabe ist in dem Moment Berichterstattung. Das heißt, was ich da erstmal persönlich fühle, hat in erster Linie da nicht so viel zu suchen, außer im Bereich halt der Einschätzung, was ich sehe und was, wie sich diese Kontroverse auch auf das Spiel auswirkt. Aber trotzdem, du hast es schon gesagt, wir sind alle irgendwie auch Menschen. Dementsprechend, ja, ein bisschen so ein komisches Beigefühl war auf jeden Fall dabei. Ich habe selbst Personen im Freundeskreis, die halt betroffen sind von diesen Aussagen, die Rowling trifft. Und dementsprechend bin ich dem Ganzen auch sehr, sehr kritisch gegenüber eingestellt, weil es natürlich eben dieser Hintergedanke, dass sie als Person davon profitiert, dass sie auch halt monetär profitiert und dieses Geld dann wieder einsetzen kann und dass ihre Stimme als Person natürlich damit auch relevant bleibt, solange Harry Potter relevant ist. Ja, das gibt mir immer so ein sehr, sehr mulmiges Beigefühl. Andererseits, ich bin selbst mit Harry Potter aufgewachsen. Das war auch meine Kindheit, besonders so die ersten 4 Bücher. Und ich kann es halt verstehen. Ich weiß, wie es Leuten geht, die Harry Potter sehr, sehr viel abgewinnen können, für die das ein bisschen auch eine Zuflucht war und ist. Und dass natürlich jetzt auch Hogwarts Legacy für diese Personen ein Spiel ist, wo sie sich das erhoffen, das wiederzufinden. Aber es ist natürlich unglaublich schwierig, weil sich das nicht voneinander loslösen lässt. Und wir hatten ja auch ein Interview mit 2 der Entwicklerinnen. Und da war auch zu merken, denen ist das durchaus auch bewusst. Na, sie haben sich ja auch bereits ein bisschen losgesprochen von Rowling. Die Entwicklerinnen haben ja auch bereits auf der Webseite in den FAQs dieses Thema angesprochen, J.K. Rowling ein bisschen. Und es ist eben diese Problematik, selbst wenn sie sich von den Aussagen lossagen, ist es natürlich immer noch, das ist ihr Franchise, das gehört ihr, sie profitiert davon. Und das ist alles sehr, sehr schwierig verworren und das lässt sich nicht loslösen.
Haben sie dir denn auch erzählt oder konnten sie was dazu sagen, wie sie, ja, ich will nicht sagen, wie sie das im Spiel umsetzen, aber ne, wir haben ja diese ganzen kritischen Punkte gehört. Wir haben einerseits die Aussagen zu Transpersonen, wir haben die Kritik an der Darstellung der Kobolde. Haben sie da irgendwie, die Kobolde spielen ja auch eine Rolle in Hogwarts Legacy, wie wir wissen, haben sie irgendwie dazu was gesagt, wie sie das jetzt im Spiel, ob sie das im Spiel thematisieren, wie sie es umsetzen wollen, ob sie da etwas anders machen wollen, vielleicht auch ein Zeichen setzen in irgendeiner Form?
Es wird auf jeden Fall thematisiert. Und soweit ich das bisher auch sehen konnte, das greift jetzt schon so ein kleines bisschen in das, was wir sehen konnten, selbst vor. Aber tatsächlich zweierlei Sachen, die mir aufgefallen sind, die auf jeden Fall thematisiert wurden, ist natürlich das Trans-Thema. Das ist in der Charaktererstellung, ist das ein Punkt. Also wir können unsere Sexualität, die unseres Charakters, die ist zwar irrelevant, auch weil es keine Romanzen gibt in dem Sinne, aber tatsächlich die Geschlechtsidentität. Also in diesem Falle, ob wir uns als männlich oder weiblich identifizieren, weitere Geschlechter gibt es in dem Sinne nicht, also non-binär oder ähnliches. Aber das können wir tatsächlich einstellen. Also wir können sowohl unser Aussehen einstellen, als auch die Stimme, als auch, ob wir Hexe oder Zauberer sein wollen. Und dieses Letzte nur, Hexe oder Zauberer, bestimmt halt, in welchen Schlafsaal wir kommen. Also ob wir halt in den Jungen- oder Mädchenschlafsaal, wenn man so will, reingesteckt werden. Und das können wir alles unabhängig voneinander bestimmen. Also wenn wir nun einen sehr femininen Körperbau haben wollen, aber sagen, ich möchte aber eine tiefere Stimme haben und ich möchte mit männlichen Pronomen angesprochen werden und im jungen Schlafsaal schlafen, ist das kein Problem. Also das lässt das Spiel tatsächlich ganz frei zu, wenn wir das möchten. Da haben sie ganz offensichtlich auch irgendwie ein Zeichen setzen wollen, entsprechend, dass Transidentitäten in diesem Spiel halt willkommen sind. Und das ist schon mal sehr schön, wie das genau umgesetzt wird und wie das mit der Ansprache und alles funktioniert. Oder ob das, naja, ob irgendjemand jetzt was sagt, wenn wir das erste Mal in den Schlafsaal kommen, das müssen wir natürlich noch abwarten. Ich hoffe es nicht. Mhm. Aber es ist in dem Sinne auf jeden Fall drin. Und das zweite Thema mit den Kobolden, das habe ich auch im Interview noch mal angesprochen, weil nämlich auch die Koboldrevolution, es ist ja nicht nur, dass Kobolde im Spiel drinne sind, sondern auch halt auch diese Revolution, die ist ja Teil der Story. Also da gibt es gewisse Kobolde, die sich halt gegen die Zaubererwelt auflehnen. Und das zusammen mit dem Hintergrund vor der, ja, antisemitischen Darstellung oder einer Darstellung, die als antisemitisch gelesen werden kann, ist natürlich auch schwierig. Und da haben sie, ja, da haben die Entwickler zumindest angegeben, dass, ja, es ist schwer, ohne es gespielt zu haben, ne? Aber nach eigener Aussage, es soll halt nicht so ein One-Size-Fits-All sein. Aber es ist nicht, alle Kobolde haben eine Ideologie und folgen diesem einen bösen Kobold, der sich jetzt gegen die Zauberer auflehnt und die Zaubererwelt vernichten will. Sondern es ist vielmehr so, dass sie sehr, sehr lange unterdrückt wurden, dass sie schlecht behandelt wurden von Hexen und Zauberern. Und dass es jetzt halt einige gibt, die sich auflehnen und die dieser Ideologie folgen, aber auch andere, die dem entgegenstehen oder die einfach nur unabsichtlich gegen die zwischen die Fronten geraten. Also entsprechend, hier wird zumindest sehr, sehr viel Wert oder soll viel Wert gelegt werden auf individuelle Schicksale. Also dass wir einzelne Kobolde kennenlernen und lernen, wie es ihnen damit geht, wie sie dazu stehen und weniger, dass Kobolde so ein Geflecht sind, die alle böse sein wollen oder die alle Opfer sind in dem Sinne. Sondern vielmehr, dass zumindest, dass die Geschichte voller Nuancen steckt. Was ein schöner Ansatz ist. Auch hier natürlich müssen wir schauen, wie es umgesetzt wird.
Vielleicht da ganz kurz angeknüpft. Mhm. Das greift auch schon ein bisschen vorweg zu dem, was wir sehen konnten. Aber wir durften am Ende noch eine Begleiterquest spielen. Und was mir da eben aufgefallen ist, in den Büchern selbst, was die Kobold-Revolution angeht, die ist zwar Teil dieser großen Harry Potter-Lore, weil man weiß, das ist ein historisches Ereignis, das es mal gab, aber damit wurde sich nie richtig kritisch auseinandergesetzt, weder in Büchern noch in Filmen. Was in den Büchern vorkam, war, dass Hermine sich irgendwann für die Rechte von Hauselfen einsetzt. Das heißt, wir haben da durch ihre Augen quasi erlebt, dass die Zauberer diese Hauselfen quasi wie Sklaven halten und unterdrücken. Und das war so ein bisschen eine Parallele zu dem, was wir jetzt spielen konnten in dieser Quest, weil wir da mit Poppy Sweeting, der Hufflepuff-Begleiterin, unterwegs sind. Und die setzt sich sehr, sehr stark für die Rechte und das Wohlergehen von fantastischen Tierwesen ein. Und das war zwar nur ein sehr, sehr kleiner Ausschnitt, den wir da gesehen haben und nur kurz reinblicken durften, aber es hat sich halt kritisch damit auseinandergesetzt, so hey, die Zauberer hier, die halten sich Drachen einfach nur für ihre Unterhaltung und machen damit eben illegale Drachenkämpfe. Das ist eigentlich nicht so cool. Und das hat bei mir so ein bisschen ja auch die Hoffnung, glaube ich, gestärkt, dass sie sich auch, also dass die Entwickler sich auch bei der Kobold-Revolution wirklich auch kritischer mit dieser Art von Thema auseinandersetzen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie sie das dann letztendlich tun werden.
Ja, wie ihr sagt, ne, das bleibt natürlich eine Herausforderung jetzt für sie, aber hinterher werden wir sie messen an dem, auch was sie jetzt uns versprochen haben in der Hinsicht. Ja, also ob das am Ende wirklich, ob Charakter, weil Charaktere sind mit das Schwierigste an der Spieleentwicklung. Ne? Es gibt ja diesen Leitsatz aus der Charakterlehre, ne? Ein Hauptcharakter braucht irgendwie 5 Eigenschaften und Nebencharakter 3 und dann, also ich will meine Hand für die Zahlen jetzt nicht ins Feuer legen, aber je wichtiger die Charaktere, desto ausgearbeiteter müssen sie sein, würde ich als Laie jetzt mal sagen. Und gerade wenn du, ne, weg willst von so einer anonymen Masse, die halt da rebelliert oder die alle die gleichen Eigenschaften haben. Ne? Ja, das sind alles gemeine Kapitalisten und die wollen nur unser Geld, wie auch immer. Und dann kostet es natürlich Arbeit. Ja, und wichtige Arbeit, logischerweise Charakterdesign, das ist mit einer der Faktoren, der Spiele und Stories so mitreißend machen kann, wenn es wirklich gut gemacht ist. Ich bin gespannt, ob sie das hinkriegen mit den Möglichkeiten, die sie haben. Könnt ihr vielleicht noch irgendwie ein Wort sagen zum restlichen Cast in diesem Spiel, weil ich auch gelesen und gehört hatte, dass es auch generell halt ein zumindest diverserer Cast ist, also was beispielsweise Lehrerinnen und Lehrer in Hogwarts angeht, als man es kennt aus den Filmen.
Ich muss jetzt tatsächlich erstmal an die ganzen Trailer und alles zurückdenken und das, was wir gesehen haben. Es ist auf jeden Fall, mit dem, was ich mir jetzt versuche, ins Gedächtnis gerade zu rufen, zumindest so bei den, ich will nicht sagen Hintergrundcharakteren, aber wenn man so durch die Welt läuft, wir konnten ja auch ein bisschen das Schloss und das Gelände so ein kleines bisschen erkunden. Da war auf jeden Fall, ich sag's mal so, da standen halt nicht ein Haufen britischer Schauspieler rum, wie in den Filmen, und britischer Statisten, die natürlich auch viel weiß sind, sondern da gab es halt dahingehend sehr viel Auswahl, was ja auch bei der Charaktererstellung, was man dort schon sehen konnte. Also da gibt's eine sehr, sehr schöne Auswahl dahingehend, was man für Charaktere erstellen kann, welche Ethnizitäten man alles abbilden kann. Auch bei dunkleren Hautfarben sehr viele Haarfrisuren. Also mehr als so manch andere Spiele hatten, dafür, dass man halt wirklich nur mit Presets arbeiten kann, gab es da ein paar sehr schöne Sachen. Jetzt muss ich aber schon überlegen, bei den Hauptcharakteren. Nathalie, da musst du mir mal helfen.
Ja, da kann ich dir sehr gerne unter die Arme. Genau, wir haben nämlich erst vor kurzem einen Artikel auf GameStar.de veröffentlicht zu den wichtigsten Professoren. Und da hat sich unsere Autorin Gloria die Mühe gemacht, auch die Namen mal so ein bisschen zu recherchieren. Und da merkt man halt, dass da sehr viel auch Brain Juice reingesteckt wurde von den Entwicklern, weil diese Namen, also diese Professoren, haben die unterschiedlichsten Herkünfte. Also es gibt afrikanische Professoren, ich habe jetzt das genaue Land nicht mehr im Kopf. Es gibt asiatische Professoren. Es ist halt wirklich quer gemischt und es ist sehr, sehr schön, das zu sehen, weil aus den Büchern kennt man das halt, dass das sehr, ja, wie du schon gesagt hast, sehr britisch war. Und das ist einfach schön zu sehen, dass man sich da die Mühe gemacht hat, nicht einfach nur, ich sag mal auch, dafür wurde J.K. Rowling ja auch kritisiert, dass halt die Chinesin, die halt in den Büchern drin vorkam, ausgerechnet Cho Chang hieß, so das Klischeehafteste, was ihr da über den Weg gekommen ist. Mhm. Das sehe ich bei Hogwarts Legacy jetzt erstmal noch nicht, dass das irgendwie so klischeebehaftet ist, sondern ganz im Gegenteil, dass sich die Entwickler wirklich damit auseinandergesetzt haben und sich die Mühe gemacht haben, auch Hintergründe zu recherchieren. Das ist das eine. Und das andere, das kam zwar aus Elaines Interview, aber ich bin mal so frei, das anzusprechen, nämlich was die Sexualität von Charakteren in dieser Welt auch angeht. Da haben die Entwickler nämlich verraten, dass es sehr wohl auch homosexuelle Charaktere zum Beispiel geben wird, die das auch offen im Spiel einfach so sagen und dass sie dadurch einfach sehr viel Diversität auch ins Spiel bringen wollen. Und das finde ich auch sehr, sehr schön zu hören, weil das ist ja ein weiterer Kritikpunkt, den man J.K. Rowling vorgeworfen hat. Dumbledore ist ja jetzt im Kanon homosexuell, aber das kam halt irgendwie nach den Büchern und irgendwie nur so als Zusatz. Und wenn sie das nicht gesagt hätte, wäre es halt niemandem aufgefallen. Und das, also die Leute waren nicht wirklich zufrieden mit dieser Art von Repräsentation. In Harry Potter, das klang dann halt eher wie so eine Ausrede, so, ja, mach den jetzt mal schwul, das passt dann schon. Und das wollen die Entwickler, glaube ich, auch ein bisschen vermeiden. Und deshalb ist das absolut normal, dass die Leute halt auch einen gleichgeschlechtlichen Partner in dieser Welt haben, beispielsweise.
Das eine, was mir einfiele, was mir fehlt, das hat jetzt weniger was mit, obwohl es ist schon im weiteren Sinne Diversität, das ist mir bei der Charaktererstellung aufgefallen, dass die Körpertypen halt leider fehlen. Auch wenn man sonst sehr, sehr viel Auswahl hat und wirklich die buntesten Charaktere, wenn man so möchte, in der Spielwelt trifft. Aber so was das Gewicht angeht und den Körperbau, da fehlt so ein bisschen das. Das sind alles junge, schlanke Menschen quasi.
Ich möchte das nicht zu sehr verteidigen oder so, weil ich finde auch, dass das hat mich ein bisschen überrascht, dass man da wirklich gar nichts machen kann. Ich glaube, das könnte man ein bisschen mit einfach den Umständen dieser Story erklären. Es ist halt, keine Ahnung, mal wieder die Heldengeschichte mit dem super fitten Charakter, der da irgendwie die ganze Zeit durch die Gegend rollt und auf Besen fliegt und was weiß ich nicht was. Genauso wie, das wollte ich vorhin noch anmerken, bei der Geschlechterauswahl, dass es eben nur zwei Geschlechter gibt, hat ja auch ein bisschen damit zu tun, dass es halt in dieser Welt einfach so verankert ist, dass es Mädchenschlafsäle und Jungsschlafsäle gibt.
Absolut, ja.
Genau, also da, ich weiß nicht, ob die Entwickler vielleicht mehr geboten hätten, wenn sie die Grenzen ein bisschen, ja, aufbrechen hätten können von diesem Gerüst, das sie da haben. Aber ich glaube dafür, also ich war positiv überrascht von dem Charakter-Editor, gerade was die Hautfarben angeht, die Frisuren. Das ist sehr, sehr schön, dass sie zeigen, dass es eigentlich ganz einfach ist, sowas auch zu implementieren. Es muss kein großes Ding sein.
Ich halte fest, abschließend, man sieht durchaus und hört, ne, zum Teil sind es auch Lippenbekenntnisse, wir werden dann sehen, ob es stimmt, aber das Bestreben dieses Entwicklerteams bei Avalanche, mehr Diversität in ihr Spiel zu bringen und sich vielleicht etwas wegzubewegen von dem, was J.K. Rowling sagt und tut. Nichtsdestotrotz können und werden sie die Marke Harry Potter nicht von J.K. Rowling wegbewegen können, denn die gehört ihr ja weiterhin. Also das soll jetzt auch nicht gedacht sein, euch irgendwie einzuflüstern, hey, es ist irgendwie, ne, nochmal völlig richtig, das Spiel nicht zu boykottieren oder umgekehrt, es ist völlig richtig, es zu boykottieren. Ich sag's nochmal abschließend, es ist eure Entscheidung. Ne? Wir haben euch jetzt eine Basis gegeben. Die Basis wird noch breiter werden, wenn dieses Spiel draußen ist, weil man einfach noch mehr darüber weiß und sehen kann und lesen kann. Dann sicherlich auch wieder bei uns bei GameStar und GamePro. Aber das soll an dieser Stelle das Kapitel J.K. Rowling beschließen. Und wir öffnen ein anderes Kapitel, nämlich die Diskussion darüber, ob Hogwarts Legacy ein gutes Spiel wird oder noch mehr ein gutes Open-World-Spiel oder noch mehr ein gutes Open-World-Rollenspiel. Ui, also schon wenn man diese Genrebeschreibung hört, klingt es nach, also ich sag mal, die Gefahr, sich übernommen zu haben, ist zumindest da. Über die haben wir ja auch schon seit ein paar Monaten gesprochen. Die wollen sehr viel mit diesem Hogwarts Legacy. Du bist in Hogwarts, nimmst dort am Unterricht teil, lernst zaubern. Es soll natürlich Kämpfe geben. Und dann gibt es auch noch um Hogwarts herum eine Open World, die man erkunden darf. Und in der es, wäre auch Quatsch, wenn man sie erkunden darf, in der es hoffentlich dann auch Dinge zu entdecken gibt. Und Dinge, die halt sich auch lohnenswert anfühlen und nicht, hey, schau mal, der schöne Stein da drüben. Also, ne, ganz schön viel, was sie da reinquetschen wollen in dieses Hogwarts Legacy. Jetzt haben wir es endlich gespielt, beziehungsweise wir nicht, sondern Nathalie und Elaine. Und Nathalie, du hast mir vorhin gesagt, es ist dir noch nie so schwer gefallen, eine Preview zu schreiben. Woran liegt das?
Ich habe sehr lange darüber nachgedacht, eine Woche bis zum Fall des Embargos, um genau zu sein, warum das so verdammt schwierig diesmal für mich war. Und ich bin zu dem Fazit gekommen, dass das eine Mischung aus zwei Punkten ist. Zum einen war es das Anspiel-Event selbst. Die Art, wie es abgelaufen ist und das, was wir eben zu sehen bekommen haben. Ihr müsst euch vorstellen, das ist wie, als würde man vor einem Buffet stehen und man muss jedes Gericht probieren, aber darf nur einmal abbeißen. Aber das, was man probieren darf, ist noch nicht mal alles, nicht mal nur ein ganz, ganz winziger Teil von dem, was auf der Menükarte von diesem Restaurant steht. Und dann musst du aber das Restaurant bewerten. Und so habe ich mich gefühlt, weil wir hatten ganz kurz Zeit. Da mussten wir auch ein bisschen schmunzeln, als es hieß, ja, ihr habt 5 Minuten im Character-Editor. So, junger Mann, ich habe Wochen im Sims-Editor verbracht. ganz, ganz kurz in den Character-Editor. Dann durften wir ganz, ganz kurz das Intro anspielen bis zu einem gewissen Punkt. Dann ging es sofort weiter auf das Gelände von Hogwarts. Da durften wir zwar rumrennen, aber auf gar keinen Fall in die Open World raus. Und auch auf gar keinen Fall nach Hogwarts rein. Elaine ist kurz reingegangen, direkt wieder rausgeschickt. Dann durften wir ganz, ganz kurz nach Hogwarts rein, aber auch nur in so eine nichtssagende Gegend. Wir durften so eine kleine Halle angucken, dann in die Bibliothek, da habe ich es noch hingeschafft. Und eigentlich durften wir auch das Gewächshaus anschauen. Da bin ich hingelaufen und dann hieß es, ach ja, bevor du da reingehst, lass doch eine Quest machen. Und dann wurde ich weitergeschickt zum Duellierclub, wo ich gelernt habe, wie man kämpft. Und dann durften wir am Ende noch die Begleiterquest, die ich schon angesprochen hatte, durchspielen. Aber das war halt auch nur ein Teil von einer großen Questlinie. Das heißt, wir hatten innerhalb von einer Stunde so viele unterschiedliche Eindrücke. Und dann kommt halt noch hinzu, dass so viel zu Hogwarts Legacy eigentlich auch schon bekannt war. Weil wir haben ja 2 große Showcases gehabt mit teilweise 40 Minuten Gameplay, das gezeigt wurde. Der Twitter-Account von Hogwarts Legacy ist sehr aktiv. Die teilen die ganze Zeit Hintergrundinformationen zu den Zaubertränken, den Zaubersprüchen, den Tierwesen, den Lehrern und so weiter und so fort. Und ich hatte, als ich dann im Flugzeug saß, auf dem Heimweg nach München, hatte ich mein Notizbuch draußen und wollte aufschreiben, so meine Gedanken und vielleicht schon mal für die Preview gliedern. Und ich war zum ersten Mal sprachlos, weil ich habe mich gar nicht wiedererkannt, weil normalerweise jedes Mal, wenn ein neuer Trailer irgendwie rauskommt oder eine neue Information zu Hogwarts Legacy, dann bin ich sofort mit irgendwie Kollegin Steffi oder so im Chat dabei, das alles zu analysieren und Details rauszukramen und Geheimnisse zu entdecken. Und ich habe eigentlich immer was zu sagen und zum ersten Mal war ich wirklich sprachlos. Und ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass alles, was ich nach der Anspielsession empfunden habe, habe ich in irgendeiner Art schon in Kolumnen thematisiert. Mhm. Normalerweise ist es ja so, dass du dir, bevor ein Spiel rauskommt, du hast irgendwie deine Sorgen, deine Gedanken zum Spielen, dann schreibst du es als Kolumne, dann darfst du es anspielen und bekommst irgendwie Antworten oder du denkst besser über das Spiel, das überrascht dich oder du denkst schlechter über das Spiel. Und in diesem Fall hat sich halt gefühlt nichts geändert bei mir. Es hat mir weder Antworten auf die Fragen geliefert, die ich eh schon hatte, weil ich die Showcases gesehen habe und durchanalysiert habe Und es hat auch nicht geschafft, die Sorgen, die ich hatte und die Kritikpunkte, die ich an diesem Spiel habe, aus dem Weg zu räumen. Es hat nicht geschafft, mir das Gegenteil zu beweisen, dass zum Beispiel die Open World, dass das kein Problem werden könnte. Mhm. Und das war, glaube ich, so der große Knackpunkt, dass ich am Ende einfach da stand und mir dachte, den Artikel habe ich doch schon mal geschrieben. Was soll ich denn jetzt noch groß erzählen? Ihr habt das schon mal gehört aus meinem Mund. Und das war wirklich, wirklich schwierig diesmal, das irgendwie auch sinnvoll zu präsentieren aus den ganzen Schnipseln. Ich musste dann auch wirklich erstmal wieder auf das Gameplay warten, bis uns das zugeschickt wurde, weil ich das Gefühl hatte, du hast doch gar nichts gesehen. Worüber erzählst du denn jetzt überhaupt?
Die Videoaufnahme meinst du damit, ne? Was du gespielt hast, wurde ja genau auf Video aufgezeichnet. Ja, krass, da schreibt sich für mich natürlich immer mit flammenden Buchstaben an die Wand. Warum? Also nicht, warum du das so empfunden hast, das verstehe ich sehr gut. Sondern warum machen die das so? Ich meine, es ist natürlich spekulativ jetzt an der Stelle, aber wenn das so rigide ist, so kenne ich es auch nicht von vielen Previews, bei denen ich war, dass wirklich so rigide gesagt wird, okay, wir haben hier einen strammen Zeitplan, das gibt's oft, ja, es gibt eine Stunde, aber wir lassen euch nicht frei diese Stunde gestalten, sondern schicken euch genau an bestimmte Punkte. Das gibt's nicht so oft, insbesondere bei Open-World-Sachen, ne? Also meistens wird dann doch eher gesagt, hey, hier hast du halt mal, klar, nicht die ganze Welt, aber irgendwie ein Levelchen und dann kannst du dich da mal ein bisschen austoben. Was glaubst du, warum die das so gemacht haben?
Ich hoffe natürlich, dass der Grund dafür einfach der Schutz vor Spoilern ist. Okay. Weil man merkt das schon im Interview, dass sie sehr viele Sachen auch einfach gar nicht erzählen wollen, weil sie die Story nicht verraten wollen. Zum Intro zum Beispiel dürfen wir auch gar nichts erzählen, nur dass wir es gespielt haben. Einfach um die Leute, um denen halt diesen Zauber zu lassen, das zum ersten Mal selbst zu erleben. Die andere Möglichkeit wäre natürlich, dass sie wissen, dass die Open World nicht das halten kann, was sie verspricht. Ich hoffe es natürlich nicht. Aber selbst beim Showcase, also selbst das, was sie selbst gespielt haben und uns dann präsentiert haben, das ist ja da, wo meine Sorgen erst entstanden sind, als sie dann die Open World gezeigt haben und mit dem Besen drüber geflogen sind. Und das Tolle an Besen ist halt, man ist sehr schnell unterwegs. Das heißt, die Welt wirkt ein bisschen verkleinert und dann merkt man vielleicht gar nicht so sehr, wie leer sie sein könnte. Ich weiß das jetzt natürlich nicht, weil ich das nicht selbst ausprobieren könnte, aber das war das Erste, was ich mich gefragt habe. Warum erkunden sie diese Welt nicht zu Fuß? Zumindest teilweise. Warum nur auf einem Besen oder auf einem Flugtier? So, warum zeigen sie nicht, was es da zu tun gibt? Und beim Vorbeifliegen hat man halt immer mal wieder so Icons gesehen mit Aufgaben, die man da machen kann. Und das ist halt mein zweiter Kritikpunkt. Dieses Handbuch, das man da vom Zaubereiministerium bekommt, um quasi die 4 verpassten Hogwarts-Jahre nachzuholen. Was ich einerseits sehr cool finde, dass sie quasi das Menü und die Quests irgendwie in die Handlung mit eingeflochten haben. Das ist eine sehr schöne Idee. Aber andererseits ist dieses Handbuch halt gefüllt mit 0815 Sammelquests. Sammle, keine Ahnung, 10 Nifflerfälle, wende 10-mal Flipendo an. Das sind keine Qualitätsquests, auf die ich richtig Bock habe. Und der große Punkt ist ja auch, wenn man ein Spiel wie Hogwarts Legacy macht und sich entschließt, eine Open World drumherum zu bauen, ich gehe dahin für Hogwarts. Ich will das spielen wegen Hogwarts. Hogwarts ist für mich und ich glaube auch für sehr, sehr viele andere Fans das Schlüsselelement von dieser Welt. Und das ist das, was ich erkunden möchte. Und mir hätte es absolut nichts ausgemacht, wenn ich einfach nur Hogwarts und das Hogwarts-Gelände gehabt hätte. Ich hätte diese Open World nicht gebraucht. Aber jetzt, wo sie da ist, erwarte ich natürlich, dass sie mir irgendetwas bietet, für das es sich auch wirklich lohnt, Hogwarts zu verlassen. Den Ort, den ich eigentlich sehen möchte. Und aktuell bin ich noch nicht sicher, ob mir das Spiel auch wirklich geben kann.
Ja, das sind so nachvollziehbare Sorgen, ja. Gerade, also es ist ja immer schon die Grundsorge, dass wenn ein Team sagt, hey, wir wollen eine Open World machen, dass wir da sitzen und sagen, was trägt die Open World denn bei? Ja, ist sie denn etwas, was das Spiel voranbringt? Diablo 4, ja, ist es besser dadurch? Ist es wirklich besser dadurch? Oder ist es nur im Falle von einem Multiplayer-Spiel einfach nur eine Kulisse, dass man mehr Leute trifft, die Cosmetic Items gekauft haben oder so, wie auch immer? Ne? Also die Frage über Sinn und Unsinn einer Open World ist ja eh schon immer eine große. Lass uns aber mal noch kurz bei dem bleiben, was ihr gespielt habt. Und natürlich der Frage, das, was es gab und was ihr erlebt habt und was ihr auch an Quests und so dann erleben konntet. Eileen, war das gut? Also hast du das Gefühl, das ist zumindest schon ein fertiges Spiel und macht Spaß?
Ach, ja, das ist halt auch, das ist genau diese Schwierigkeit, die Nathalie eigentlich gerade angesprochen hat. Das, was wir gespielt haben und daraus irgendwie einen Eindruck auf das Spiel zu gewinnen, ist unglaublich schwer. Also das heißt, auf keinen Fall, dass was wir gespielt haben schlecht war oder sich unfertig angefühlt hat, aber es ist wirklich dieses Gefühl, also das Bild mit dem Buffet ist sehr, sehr treffend. Du hast sehr, sehr schön zusammengefasst, was ich bisher nicht in Worte fassen konnte, warum das so schwer ist, dieses Spiel anhand, wir haben ja eine Stunde damit verbracht und trotzdem irgendwie einzuschätzen, was das eigentlich ist, was uns da erwartet. Das ist unglaublich schwer. Beziehungsweise es bleibt ja auch einfach diese Sorge von, warum durften wir die Sachen sehen und warum durften wir das und das nicht sehen? Also, wenn man so an, ja, ich denke jetzt so an Spiele zurück wie Gotham Knights zum Beispiel, die vorab wenig von der Open World gezeigt haben und wo sich dann herausgestellt hat, dass das irgendwie auch das schwächste Element war, ne? Und solche Sachen bleiben dann halt im Hinterkopf. Diese Frage, ist das jetzt deswegen oder ist das wirklich, weil sie uns unbedingt das zeigen wollten, weil sie dachten, wir kriegen davon einen schönen Eindruck vom Spiel oder das, ne, das sind die schönsten Sachen, ist ganz, ganz schwer zu sagen. Besonders beim Spiel, wo allein die Story ja um die 40 Stunden dauern soll. Also da einen Eindruck zu kriegen ist schwer. Aber davon mal abgehend, es war natürlich trotzdem, es war nicht schlecht, was wir gesehen haben, auf keinen Fall. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass ich werde quasi in dieses offene Schulgelände von Hogwarts geworfen, laufe da ein bisschen rum und krieg halt sofort die Scheuklappen angesetzt von, hier darfst du noch nicht rein, an dem Ende darfst du nicht rausgehen. Das macht natürlich, das macht auch ein bisschen dieses Erlebnis kaputt, was eigentlich schön ist, weil so durch Hogwarts zu laufen, das hat sehr, sehr dieses Gefühl auch hervorgebracht von den Filmen. Na, weil die Optik ist wirklich, wirklich gut. Die haben sie sehr, sehr schön hingekriegt, dass es einfach wie Hogwarts aussieht. Na, dass ich komme da rein und ich bin sofort so, ja, das ist Hogwarts, ganz klar. Und dann hast du noch Musik im Hintergrund, die auch so ein bisschen von den Filmen die Musik mit aufnimmt. Das ist alles einfach sofort vertraut. Und es ist halt, na, wer damit aufgewachsen ist, die Magie ist halt da. Und das ist wunderschön. Und dann möchte ich natürlich auch erkunden. Also ich sehe, oh, da hinten ist ein Durchgang, dann will ich sofort wissen, was da ist. Oder hier ist eine verschlossene Tür, die so ein bisschen leuchtet. Natürlich will ich da hingehen. Und ja, dann werde ich gestoppt. Und das ist einfach, das ist so fies, weil ich habe diesen Entdeckerdrang und ich darf den nicht ausleben. Deswegen ist es so unglaublich schwer, das einzuschätzen. Aber gleichzeitig, ne, kann ich zumindest auch sagen, ja, ich will erkunden. Ich will auf jeden Fall. Ich bin neugierig auf diese Welt und was sie zu bieten hat und ich möchte das sehen. Ein Beispiel ist auch, ich konnte kurz auf das Quidditch-Feld gehen, weil es gibt ja, wir können kein Quidditch im Spiel selbst spielen, aber wir können quasi den Spielerinnen beim Trainieren zusehen, was auch ein bisschen fies ist. Das ist so, Quidditch gibt's, aber nicht für dich.
Dazu wollen sie nicht
wollen
sagen.
Wollen sie nicht genau sagen. Ja, also es gab ja auch vor ein paar Tagen ein Leak zu dem einen, wer ist das Buch?
Artbook?
Ja, zu dem einen Artwork gab es den Leak, danke. Wo auch so ein bisschen Sachen drin standen, wie, ja, naja, so die Richtung, okay, Quidditch sollte es mal im Spiel geben, aber jetzt auch ein bisschen so das Interview reinfließen lassend, es ist ein Ressourcenmanagement-Ding, das haben sie auch gesagt. Sie wollten dann den Fokus lieber auf den Besenflug legen, der ja auch sehr viel Spaß macht. Also ich hatte unglaublich viel Spaß mit dem Besenflug, über das Gelände zu düsen, auch wenn das mit dem Stop and Go muss man erstmal. Nathalie hat das auch wunderschön zusammengefasst, als wie beim Schlittschuhlaufen. Ja, naja, man bremst halt, wenn die Wand kommt, ne? Die bremst einen dann schon automatisch. Also es ist sehr, sehr empfindlich teilweise, die Steuerung. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber es macht halt Spaß und du hast ja auch verschiedene Geschwindigkeiten und kannst dann durch die Welt düsen. Aber also als Empfehlung lieber nur in großen, offenen Räumen. Aber auf dem Quidditch-Feld dann, um da noch mal drauf zurückzukommen, da gab's irgendwas, was ich tun konnte oder hätte tun können müssen. Da war so ein Feld dort, das war markiert mit einem Symbol. Ich nehme mal ganz hart an, ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte, das wäre ja sehr wahrscheinlich, dass das die Besenrennen sind.
Ah.
Aber da konnte ich nichts machen. In der Preview war das einfach nicht drin. Und ich bin über dieses blöde Feld rumgeflogen und war so, wie löse ich das jetzt aus? Und es ging halt nicht, weil es einfach nicht Teil der Preview war. Und das, ne, das ist immer so dieser Frust, der durchkam. Das war so gemein, weil ich wollte diese ganzen Sachen ausprobieren.
Ja, so ging es mir auch. Also ich kann Elena voll zustimmen, dass das Spiel sofort, wenn man in diese Welt entlassen wird, diesen Entdeckerdrang weckt. Und das hat mich sehr, sehr gefreut. Tatsächlich, ich war so fokussiert auf diese Welt, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass links unten eine Map angezeigt wird und auch zeigt, wo ich dann hin muss zur nächsten Quest und sowas. Die habe ich komplett ignoriert, weil ich so auf diese ganzen Sehenswürdigkeiten fixiert war, Und Hogwarts sieht einfach toll aus. Also auch wenn man sich die Details anschaut, das, was so in der Welt herumsteht, auch wie die Texturen da auf Kleidung und an Hogwarts selbst sind, das sieht wunderschön aus. Super schöne Soundkulisse. Alles ist so ein bisschen magisch. Also da fliegen die ganze Zeit Schmetterlinge rum, irgendwelche Büsche bewegen sich. Also die Stimmung passt absolut. Aber auch da mache ich mir ein bisschen Sorgen, was gibt es denn als Belohnung für diesen Entdeckerdrang? Also zwei Beschäftigungen, die wir machen konnten, war ein Minispiel, das uns quasi über das Fehlen von Quidditch hinwegtrösten soll wahrscheinlich. Es ist nämlich ein Quaffel-Minispiel, also Quaffel sind ja die Bälle, mit denen man Quidditch spielt. Und ja, im Grunde hat man da einfach so Felder, die eine bestimmte Punktzahl brechen, und man muss die Quaffel mit Accio zu sich heranholen und halt rechtzeitig loslassen, und dann hat man halt die Punkte, auf welchem Feld auch immer du da landest. Und das ist, ja, keine Ahnung, wem das gefallen soll. Also für mich, ich habe es gespielt und dachte mir so, ja, okay, cool, werde ich nie wieder machen. Es ist halt recht lahm, muss ich ganz ehrlich sagen. Die andere Beschäftigung, die wir schon machen durften, ist das Einsammeln von Handbuchseiten, was halt eine dieser großen Quests aus diesem Handbuch ist. Das finde ich noch akzeptabel. Also ich bin eigentlich nicht so Fan von so Sammelquests, aber das finde ich tatsächlich sehr spannend, weil man diese Seiten, also die fliegen überall in Hogwarts herum, die muss man entweder mit Accio zu sich heranholen oder mit Revelio, das ist der Zauber, der alles Versteckte offenbart, also auch zum Beispiel Geheimtüren oder so oder eben diese Handbuchseiten. Dann sammelt man die Seiten an und die verraten halt mehr von der Welt. Also die verraten irgendwas zu den Tierwesen oder zu der Architektur, zu den Gemeinschaftsräumen, zu den Hausgeistern. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Idee. Nicht nur für Fans, sondern gerade auch für Leute, die vielleicht mit Harry Potter noch gar nicht so viel am Hut hatten und dieses Spiel jetzt ausprobieren wollen. Und das ist, glaube ich, eine sehr elegante Art und Weise, die Leute da in diese Welt einzuführen. Ich hoffe halt, dass es darüber hinaus noch sinnvollere Quests gibt. Wir durften noch eine ganz kleine Quest anfangen, wo es irgendwie darum ging, dass eine Schülerin einen leeren Bilderrahmen bestaunt hat und nicht wusste, was das Problem ist, warum dieser Bilderrahmen leer ist und wo das Bild hin ist. Und da musste man irgendwie eine Motte finden und die dann zurückbringen zu diesem Bilderrahmen. Aber ich habe nicht so recht verstanden, was da die Auflösung war, also was die Belohnung war. Ich hatte irgendwie erwartet, dass sich dann ein Geheimgang öffnet, wie ich das aus dem ersten Harry Potter Spiel kenne. Da waren nämlich die Porträts immer so Zugänge zu irgendwelchen Dungeons, was sehr, sehr cool war. Und ich hoffe auch sehr, also in den Trailern hat man das gesehen, dass es das wohl geben soll in Hogwarts Legacy. Und ich hoffe ein bisschen, dass damit noch gespielt wird. Aber konnten wir halt nicht sehen.
Nicht bei dieser Quest, nee. Also da hat sich ja tatsächlich dann, wenn man das aufgelöst hat, das hat auch also 30 Sekunden gedauert, diese Motte zu finden und dann mit so einem Lumos-Spell quasi zurückzulocken, weil sie dem Licht folgt. Ja, da hat sich dann ein Bild offenbart und dann hat man halt die Quest abgegeben bei der Questgeberin und dann gab es halt ein bisschen Erfahrungspunkte. Weil das war es halt bisher bei diesen kleinen Quests, die, also genauso wie das Minispiel, da gibt es halt ein paar Erfahrungspunkte und das ist die Belohnung. Und das ist noch ein bisschen beunruhigend, aber vielleicht sind es auch wirklich nur kleine Beschäftigungen. Vielleicht gibt es größere Sachen, weil ich meine, es soll ja 150 Quests ungefähr im Spiel geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle so klein sind.
Ich hoffe nicht. Also 100 davon, das wurde mir im Interview gesagt, 100 davon sollen eben Nebenquests sein. Aber so wie ich verstanden habe, zählen halt so Beschäftigungen wie die Minispiele zum Beispiel nicht damit rein. Deshalb habe ich natürlich die Hoffnung, dass es noch coole Nebenquests gibt. Vielleicht bevor wir weitergehen zu dem, was wir noch anspielen durften, so ein kleiner Eindruck zur Steuerung, weil das ist etwas, was mir sehr stark aufgefallen ist. Neben dem Besen, wo ich immer noch nicht rausgefunden habe, wie man bremst. Ich habe auch mehrfach nachgefragt und irgendwie konnte mir das keiner beantworten. Das braucht einfach noch ein bisschen. Aber was mir aufgefallen ist einfach, wie sich der Charakter generell anfühlt beim Laufen. Das fand ich noch nicht so stimmig. Zunächst fand ich es sehr schwierig, irgendwie die Geschwindigkeit zu bestimmen, obwohl wir mit Controller gespielt haben. Ich hätte dann erwartet, dass man irgendwie unterschiedliche Geschwindigkeiten hat, in denen man laufen kann. Aber entweder man kriecht so 2 Millimeter pro Stunde entlang oder man läuft halt sehr, sehr schnell. Und gerade wenn man irgendwie unterwegs ist mit einem Begleiter, ist halt das typische Problem, dass man halt irgendwie 5 Schritte macht, dann erstmal eine halbe Stunde wartet, bis der aufgeholt hat und so. Das ist mir direkt am Anfang aufgefallen. Und ich finde auch die Laufart und generell alles, was mit dem Charakter zu tun hat, fühlt sich nicht so an, als wäre das als wäre sie, also die Hogwarts-Schülerin, wirklich in der Welt verankert. Und für mich persönlich ist das immer ein sehr, sehr großes Ding, wie sich der Charakter anfühlt. Wenn ein Spiel das gut macht, dann merkt man irgendwie gar nicht so wirklich, dass man darauf achtet. Aber wenn das ein Spiel mal nicht gut hinbekommt, dann fällt mir das sofort auf. Ich hatte sowas Ähnliches auch bei Cyberpunk 2077, wo ich das Gefühl hatte, dass sich der Charakter einfach viel zu leicht anfühlt und auch die Schritte, wie sie sich anhören, viel zu leicht waren für das, dass ich eigentlich hier mit Cyberware durch die Gegend stampfe. Und ähnlich ging es mir jetzt auch bei Hogwarts. Also ich hoffe, dass sie da noch ein bisschen vielleicht was verändern oder dass man das in den Einstellungen irgendwie anpassen kann. Und die Kamera fand ich noch ein bisschen, also hier wieder, obwohl ich mit Controller gespielt habe, wo ich normalerweise recht flüssig um mich rumschauen kann, hatte ich ein bisschen Probleme. Und es war, ich habe auch die ganze Zeit versucht, für das Video, für die Aufnahme irgendwie so einen schönen Panoramaschwenker zu machen. Es hat einfach nie funktioniert. Es war immer so, Aber genau, also ich weiß, dass es viele Leute gibt, die darüber hinwegsehen können. Ich wollte es aber trotzdem mal anmerken für die Leute, denen sowas wichtig ist.
Ja, absolut.
Die Panoramaschwenks.
Ich mache das auch gerne, irgendwo mich auf einen, also wirklich auch wenn mir niemand zuschaut, also wenn ich es auch nicht als Video aufnehme, mich irgendwo hinstellen und einfach durch so eine Open World schwenken.
Ja, einfach das Aufsaugen, die Atmosphäre, das Ganze drumherum, ja.
Ja, selbst in Mass Effect, wo das nicht mal eine Open World hat, aber Panoramen hin und wieder, stand ich da und habe einfach so geguckt über die Azari-Welten und so. Also, ja, verstehe ich sehr gut.
Aber Micha, wir reden nicht über Mass Effect.
Ja, Entschuldigung. Genau, hört den Mass Effect-Podcast.
Mach das fast nicht auf.
All meine Kriegsverbrechen in Mass Effect sind im Mass Effect-Podcast dokumentiert. Hört den gerne an über Mass Effect 5 mit Ray und Eileen und ganz viel Beifall für das, was ich getan habe. Anyway, bleiben wir bei Hogwarts Legacy. Wenn ihr schon über die Bewegung sprecht und die Bedienung, ist natürlich auch die Frage, wie fühlen sich denn Kämpfe an in dem Spiel? Weil wenn ich es richtig verstehe, gibt es ja keine vollends pazifistische Spielweise, die man da, der man sich da irgendwie widmen kann, sondern du wirst irgendwie kämpfen müssen. Du kannst dich zwar unsichtbar machen und Leute so von hinten aus dem Hinterhalt wegversteinern, aber du kannst nicht komplett Kämpfe vermeiden. Fühlen die sich gut an?
Also das hat mich echt ein bisschen überrascht, weil das, was wir aus den Trailern bereits kennen, sieht ja aus wie halt so 0815 Action-Rollenspiel-Kampf. Und was die Mechaniken angeht, erfindet Hogwarts Legacy das auch nicht komplett neu oder so. Also das hat man in der Form schon irgendwo gesehen. Aber es macht Spaß und das hat mich wirklich überrascht. Es fühlt sich auch ein bisschen herausfordernder an, als es aussieht. Ich glaube, das hat einfach ein bisschen damit zu tun, dass man sich auch erst an die Steuerung gewöhnen muss und in den 5 Minuten, die wir anspielen konnten, hatte ich natürlich noch nicht die Zeit, mir das alles einzuprägen. Habe auch jegliche Quicktime-Events, hätte gerade fast ein böses Wort gesagt, nicht geschafft. Es fühlt sich sehr dynamisch an. Also es fühlt sich nicht einfach nur wie Button-Mashing an, sondern ich hatte wirklich das Gefühl so, hey, ich habe Lust, die unterschiedlichen Kombos auszuprobieren. Ich habe Lust zu gucken, was passiert, wenn ich dem jetzt dieses Fass ins Gesicht werfe. Und oh, jetzt leuchtet über ihm irgendwas auf und ich kann 2 Tasten gleichzeitig drücken. Ah, das ist meine antike Magie. Mal gucken, was passiert. Und ich musste echt so ein bisschen, ich habe so, glaube ich, etwas lauter meine Luft eingezogen, weil ich überrascht war, wie brutal diese Finisher sind. Also da wurde mein Charakter, also der Feind, in die Luft gejagt und dann mit dem Gesicht nach unten quasi gegen den Boden gehauen mehrfach. Ich dachte so, wow, das auf dem Asphalt, so auf einer Asphaltstraße, ist schon heftig. Und dann später wurde er von einem Blitz getroffen und in Stücke gerissen. Also es gibt zwar kein Blut, das ist vielleicht auch für die Leute ganz interessant, die das vielleicht mit ihren Kindern spielen wollen. Es gibt kein Blut, es gibt keine Körperteile, die da rumfliegen oder so. Aber das Spiel ist ab 16, wenn ich mich nicht täusche, ja. Das ist halt also trotzdem gewalttätig. Man wendet tödliche Zauber an, man wendet ja auch die unverzeihlichen Flüche an.
Also man kann, man muss nicht?
Man muss nicht, man kann. Es ist eine Option. Und so wie ich es bis jetzt gesehen und auch, ich habe im Interview nachgefragt, ich habe jegliche Statements gelesen, es scheint nicht so, als würde es da großartig Konsequenzen für unseren Schüler geben, dass er da mit seinen 15 Jahren außerhalb von Hogwarts, was ja eigentlich verboten ist, zaubert, Leute umbringt und es gibt ja kein Moralsystem, das heißt, wir kommen irgendwie ungeschoren davon. Das wird für mich halt auch nochmal so ein Knackpunkt sein. Wie erklären Sie das mit der Story?
Das war auch ein sehr, sehr merkwürdiges Gefühl. Ich habe in der Begleitermission, die wir da spielen durften, ich hab fröhlich mit dem Cruciatus-Fluch,
ich hab's gesehen,
um mich geschmissen und Poppy, meine Begleiterin daneben mir, hat fröhlich selbst ihre Zauber angewandt. Das hat sie kein Stück interessiert. Also die spricht das wirklich nicht an, sonst spricht es oder hat es zumindest in dem Bereich, den wir gespielt haben, niemand angesprochen. Es ist ja, wir wissen ja, dass es soll durchaus narrativ einen Einfluss haben, also nicht auf das Gameplay in dem Sinne, aber narrativ, dass Leute halt anfangen zu reden, wenn wir anfangen, verbotene Flüche zu benutzen. Also tatsächlich ändert das ihren Blick auf uns, aber es soll gleichzeitig uns auch, es soll keine großen Konsequenzen haben, es soll uns keine Aspekte des Gameplays oder der Story verwehren. Dementsprechend, ja, da wollten die Entwickler uns quasi Freiheit geben, so zu spielen, wie wir wollen. Aber ein bisschen merkwürdig fühlt es sich in dieser Welt schon an. Wir sind ein 15-Jähriger oder eine 15-Jährige. Ja, und Todesflüche. Was?
Ja, dazu kommt halt noch vielleicht als Kontext, warum das auch so merkwürdig ist für mich persönlich. Die unverzeihlichen Flüche spielen halt in den Harry Potter Büchern eine super wichtige Rolle. Wir wissen halt zum Beispiel, dass Neville Longbottom darunter leidet, dass seine Eltern den Verstand verloren haben, weil sie durch den Cruciatus-Fluch so gequält wurden, dass sie einfach sich nicht mehr erinnern können, wer sie sind, wer er ist. Und quasi sein ganzes Leben lang verbringen seine Eltern ihre Zeit im Krankenhaus und er wächst bei seiner Großmutter auf. Also das ist ein riesiges Ereignis für ihn. Oder auch Avada Kedavra, der Todesfluch. Harry weigert sich, den selbst gegen Voldemort, selbst gegen seinen Erzfeind zu benutzen und versucht ihn die ganze Zeit zu entwaffnen mit Expelliarmus oder sonst irgendwas. Er weigert sich einfach, diesen unverzeihlichen Fluch anzuwenden. Und das war immer so ein riesiger Storypunkt in den Büchern. Und jetzt halt einfach zu sehen, wie sorglos man damit umgehen kann, ist halt ein bisschen merkwürdig. Oder auch mit den Alraunen. Eine ausgewachsene Alraune, der Schrei der ausgewachsenen Alraune ist ja auch tödlich. Also in Hogwarts kriegt man beigebracht, dass eine Baby-Alraune, dass man da einfach nur ohnmächtig wird, aber halt eine Erwachsene tötet. Und damit läuft man halt auch durch die Welt und das ist gar kein Problem. Das ist halt für mich, für Leute, die das Universum vielleicht nicht so kennen, ja, mein Gott, dann tötet man halt jemanden in einem Rollenspiel, ist ja nichts Neues. Aber für mich ist das halt schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der mir erklärt werden muss. Das muss für mich Sinn machen, sonst weiß ich nicht, wie ich das in die übergreifende Lore einsortieren soll.
Vielleicht ist das 100 Jahre vorher einfach noch anders. Weil wir spielen ja 100 Jahre vorher, da sind das noch die verzeihlichen Flüche. Und durch unsere Aktionen im Spiel werden sie dann umgebrandet zu den unverzeihlichen oder so. Keine Ahnung.
Ich glaube, ich habe das sogar schon mal nachgeguckt und ich glaube, die waren auch schon zu dem Zeitpunkt unverzeihlich.
Die semi-verzeihlichen Flüche. Wir treffen uns in der Mitte.
Wir drücken ein Auge zu. Flüche.
Um das kurz zu ergänzen, Hogwarts Legacy ist tatsächlich ab 12 Jahren freigegeben, sowohl von der USK als auch beim europäischen Rating-System bei PEGI. Aber bei PEGI gab es ein Hin und Her, denn ursprünglich hatte es dort eine 16er-Freigabe, die dann aber in dem finalen Rate, also so vorläufig sozusagen, die dann aber im finalen Rating auf 12 gesenkt wurde. So schlimm ist es nicht, zumindest nicht für 12-jährige Kinder, sagen die Ratingbehörden. Ihr habt es jetzt gerade schon gesagt, Story ist natürlich ein wichtiger Punkt bei diesem Spiel. Nicht nur, wer bin ich und warum tue ich Dinge, die man eigentlich nicht tun sollte im Harry Potter-Universum oder warum kann ich sie zumindest einsetzen, ne? Sowas wie die Alraunen und die unverzeihlichen Flüche. Sondern wichtig ist natürlich auch, was passiert noch um mich herum in Hogwarts und in dieser Welt und was ist überhaupt die Geschichte des Spiels. Jetzt habe ich gestern noch gedacht, dass ein Koboldaufstand ausbricht, sei in irgendeiner Form ein Spoiler, durfte mich aber eines Besseren belehren lassen, dass erstens man das schon vor über einem Jahr in einem Gameplay-Trailer gesehen hat und zweitens das sogar Teil der Potter-Lore ist, weil es in den Büchern bereits erwähnt wird, dass es so eine Kobold-Rebellion mal gegeben hat. Deswegen sage ich an dieser Stelle, weiß doch jeder, ja, Koboldaufstand ist ein Thema des Spiels, dessen Anführer heißt Ranrock, ein Goblin, ein Kobold, der irgendwie auch ein Interesse an der Hauptfigur zu haben scheint und der auch selbst zaubern kann. Also irgendwie gibt es da eine, natürlich hast du ein mysteriöses Geheimnis in diesem Spiel, also die Figur, die du spielst und dieser Kobold scheint irgendwas darüber zu wissen. Ich möchte an der Stelle einfließen lassen, Ranrock, das haben sie doch mit dem Namensgenerator ausgewürfelt. Ich habe vor kurzem für eine Pen-and-Paper-Runde, in der ich mitgespielt habe, einen Namen gesucht für einen Dunkelelfen. Und da gibt's ja auch 1000 Generatoren im Internet. Und was rauskam, war Rinron. Und meine Freundin meint so, nimm doch Rinron. Und ich so, Rinron. Das klingt wie, weiß nicht, wie ein Charakter aus den Scheibenweltromanen oder sowas. Rinron der Magier. Um Himmels Willen.
Ich meine, nimm doch keinen Namensgenerator für deinen Charakter, das ist doch der erste Fehler.
Ja, natürlich, habe ich dann auch nicht. Ranrock klingt jetzt nicht so weit entfernt. Also, keine Ahnung, wie die ihre Charakternamen festlegen. Das ist jedenfalls so der gröbere Rahmen an Dingen, die in diesem Universum passieren und zu denen du eine Verbindung hast. Was mich aber vor allem am meisten interessiert, ist ja die Verbindungen in Hogwarts selbst, ne? Weil du bist ja logischerweise dort an der Schule, auch wenn du 4 Jahre zu spät kommst, und lernst auch andere Schülerinnen und Schüler kennen. Und es gibt ja 4 Companions in diesem Spiel aus jedem der 4 Häuser. Du hast die Natasi Onai aus dem Haus Gryffindor, die so Gerechtigkeit über alles stellt, deren Mutter auch Professorin ist, die lehrt in Hogwarts. Ursprünglich stammen sie aus Afrika und so eines der bestimmenden Themen für sie soll sein, dass sie sich an dieses neue Leben gewöhnen muss, auch in Hogwarts erst. Aus dem Haus Slytherin hast du Sebastian Sallow, der so ein charmanter Draufgänger ist, aber auch ein dunkles Geheimnis in sich zu tragen scheint. Seine Schwester leitet einen geheimnisvollen Fluch, nein, die leidet unter einem geheimnisvollen Fluch, den er um jeden Preis aufheben möchte, und er ist wohl auch eher so ein bisschen den dunklen Künsten nicht vollkommen abgeneigt, um dieses Ziel zu erreichen. Du hast Amit Takav aus dem Hause Ravenclaw, der sehr clever ist, die Astrologie liebt und ein berühmter Magiehistoriker werden möchte. Wenn das kein Charakter ist, der sofort stirbt, weiß ich auch nicht. Also es ist so ein Typ, weil er so ambitioniert ist, ne? Das ist doch in jeder Geschichte der ambitionierte, harmlose Charakter, den du kennenlernst, ist der erste, der stirbt. Aber hey, kein Spoiler, weiß ich nicht, ne? Also wäre nur mein Tipp. Und du hast zu guter Letzt aus dem Hause Hufflepuff Poppy Sweeting, die mitfühlend ist, freundlich, ein bisschen schüchtern gegenüber Menschen, fühlt sich viel wohler unter den magischen Tierwesen. Und da sage ich sofort, böse. Weil auch da, wenn ich die Geschichte schreiben würde, ein süßer Charakter heißt Poppy Sweeting aus Hufflepuff. Also noch harmloser kann ich doch eine Figur nicht zeichnen, die muss böse sein. Da muss doch ein Twist drin sein in dieser Figur. Also, ne, so viel nur meine Two Cents zu diesen 4 Charakteren, von denen man weiß und mit denen du halt im Spielverlauf auch interagierst und für die du Quests erfüllen kannst. Und es soll angeblich auch so sein, dass diese Quests einen Einfluss haben, einerseits darauf, wie Leute in dieser Welt auf dich reagieren und andererseits sogar auf das Ende des Spiels. Mal gucken, was da passiert. Eine dieser Quests, eine Nebenquest mit der bösen Poppy, nein, da ist sie noch nett, konnte die erleben. Was war das? War die gut?
Vielleicht ganz kurz noch einen Einschub. Ich fand es sehr lustig, dass du den Ravenclaw-Companion direkt gekillt hast.
Ich?
Super kleiner Spoiler, falls ihr euch nicht Spoiler lassen wollt, spult 15 Sekunden vor oder so. Aber es ist ja die Achievement-Liste geleakt. Und so wie es scheint, hat der gar keine Begleiterquests.
Ja, weil er gleich stirbt.
Ja, also es scheint wirklich nur 3 Begleiterquests zu geben. Ja, deshalb musste ich so lachen, weil das macht absolut Sinn.
Ja, also schreibt euch das alles auf.
Wow, jetzt haben wir uns alle selbst gespoilert.
Jetzt sind wir alle total beleidigt.
Ja, jetzt wissen wir das ganze Spiel. Ravenclaw, der stirbt und der große Bösewicht ist eigentlich Poppy.
Also wenn Poppy jetzt auch noch böse ist, sie könnte ja die Tochter sein von irgendjemandem, der oder die böse ist, ne? Also irgendwie so familiäre Verknüpfungen.
Das macht absolut Sinn, deshalb hat sie auf den Cruciatus-Fluch nicht reagiert.
Also ich meine, es wäre mir lieber, als wenn sie jetzt das so hinstellen, dass Sebastian böse ist, weil ich meine, wir haben ja schon so einen kleinen Einblick drauf gekriegt, dass er als Slytherin-Charakter den dunklen Künsten nicht abgeneigt ist und dass wir wohl auch mit ihm zusammen die verbotenen Flüche erlernen können, wenn wir das wollen. Und das ist natürlich wieder so ein Fall von, ach, ein Slytherin-Charakter. Ja, natürlich macht der böse Sachen.
Bevor wir uns zu sehr in die Welt der Spekulation begeben, am Ende stimmt es alles nicht. Und irgendwie, wie war die Quest mit Poppy, wo man, wie war das, einen Drachen, glaube ich, befreien muss von Wilderern?
Ich habe ja schon ein bisschen am Anfang dazu erzählt, dass man sich da halt mit dieser Thematik auseinandersetzt, dass die Zauberer eben tun und lassen, was sie wollen, weil sie denken, dass sie halt die Oberhand in der Zaubererwelt haben oder in der magischen Welt haben und sich diese Drachen halt zu ihrer eigenen Unterhaltung und Belustigung halten, um halt Drachenkämpfe mit ihnen in so einer Arena zu veranstalten. Und wir helfen Poppy eben dabei, die übrigens alle Machenschaften vor ihrer Oma geheim halten will, was ich ganz süß fand.
Familienverbindungen,
Ja. Kommt in die Akte. Die Quest selbst war ganz nett, also sie hat Spaß gemacht. Allerdings war sie sehr linear. Das ist etwas, was mir aufgefallen ist, weil ich ganz kurz mal ins Menü bin, um da irgendwie was nachzugucken. Und dann bin ich wieder raus und habe noch mit den Entwicklern geredet. Und plötzlich wird mein Bildschirm rot und ich krieg so einen Countdown, weil ich zu weit von Poppy wegstand. Und in der Open World denke ich mir halt immer so, eigentlich will ich mir auch während Quests beispielsweise ein bisschen Zeit lassen können, um halt die Umgebung mal so ein bisschen anzugucken. Ich meine, da... Es war halt auch sehr schlauchig aufgebaut, der Part, den wir spielen konnten. Das heißt, es gab da nicht wirklich irgendwie Bereiche, wo ich groß irgendwie weggehen konnte oder so. Aber trotzdem, so wenn sie 5 Schritte neben mir steht, dass da wirklich jetzt so ein Countdown nötig ist, das fand ich ein bisschen übertrieben.
Ich bin nicht mal ins Menü gegangen. Also ich bin wirklich 3 Meter weitergegangen und er ist bei mir auch aufgetaucht.
Das ist ein bisschen nervig. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn wirklich jede Quest so abläuft, dass das in der Open World dann irgendwann richtig nervig werden könnte. Aber das nur... nebenbei. Ansonsten, die Quest läuft ab wie, also so ein bisschen wie so ein Witcher-Auftrag in The Witcher 3. Du bekommst halt irgendwie Informationen, dann kommst du an einen Ort, musst es untersuchen und du hast zwar keinen Hexersinn, sondern Revelio, den Zauber, der halt alles offenbart, und dann findest du versteckte Hinweise, redest mit Poppy, läufst weiter, dann musst du kämpfen, kommst in die Arena und hast nochmal einen riesigen Arena-Kampf am Ende. Da habe ich auch ausprobiert, ob man pazifistisch vorgehen kann. Also du hast ja schon angesprochen, dass man sich mit dem Desillusionierungszauber unsichtbar machen kann und man kann eben so Stealth-Angriffe machen mit Petrificus Totalus. Oder, das hat zum Beispiel in der Hornschwanz-Halle ganz gut funktioniert, man kann sich einfach an den Gegnern vorbeischleichen und muss mit denen nicht interagieren, muss nicht gegen die kämpfen. Aber der Kampf am Ende... Da musst du natürlich alle töten. Also da kommst du nicht drum rum. Also du kannst das Spiel nicht komplett pazifistisch durchspielen. Das geht nicht.
Besiegen natürlich.
Ja. Besiegen ist ja 12, genau. Ja, mit Crucio, mit dem sehr verzeihlichen Fluch.
Ja, die leiden einfach nur. Die sterben ja nicht.
Kannst du in der Quest eigentlich eine Entscheidung treffen nochmal am Ende? Oder haben sie irgendwie sowas angedeutet? Weil theoretisch, ne, wenn ich denke, hey, zumindest wie man mit diesen 3 Begleitern dann umgeht, wird die Story beeinflussen. Das muss ja dann auch irgendeine Art von Entscheidungsfreiheit geben, oder zumindest es am Ende irgendwie gesagt wird oder du sagen kannst, hey, dieser Drache, den wir befreit haben, der muss weg. Oder wie auch immer, ne? Also, oder hat es einfach geendet dann?
Also in dem Segment, was wir jetzt spielen konnten, gab es keine Entscheidung. Da haben wir wirklich einfach linear die Story durchgespielt. Es gab so eine kleine Andeutung, die mir so das Gefühl gab, okay, da könnte später eine Entscheidung kommen. Wir haben nämlich auch, während wir da durchgelaufen sind, ein Drachenei gefunden, was wir erstmal aus so einem Käfig befreien mussten. Da gab es auch so ein kleines Schlossknack-Minispiel, wo ich mir gefühlt die Daumen verdreht habe. Weil du musst halt 2 Teile von dem Schloss gleichzeitig mit beiden Sticks jeweils in die richtige Position bringen und das dann halten. Und dann, oh, großer Gott. Also ein bisschen ähnlich wie Skyrim, aber irgendwie auch nicht. Und dann haben wir halt dieses Drachenei dort rausgenommen und haben das natürlich erstmal mitgenommen, wie man das so macht. Und am Ende der Quest, nachdem wir dann den Drachen befreit haben, hast du noch mal so ein kleines Gespräch mit Poppy. Und da spricht sie das noch mal an, dass dieses Ei vermutlich ja dem Drachen gehört haben muss, den wir gerade befreit haben. Und stellt so ein bisschen die Frage in den Raum, ja, was machen wir denn jetzt mit dem Ei? Behalten wir das? Müssten wir das dem Drachen nicht eigentlich zurückgeben? Also die Entscheidung haben wir da nicht getroffen, aber es gibt so ein bisschen Foreshadowing, dass das vielleicht eine Entscheidung sein könnte in der nächsten Quest. Aber bisher keine Ahnung.
Man hat ja in einem der Trailer, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, welcher das war, gesehen, das war, als Sebastian vorgestellt wurde als Companion, dass man... Also, dass es sehr wohl Entscheidungen in diesem Spiel gibt, die vielleicht ein bisschen mehr Einfluss darauf haben, wie das Spiel dann weitergeht. In dem speziellen Fall in dem Trailer war das, ob wir die unverzeihlichen Flüche selbst anwenden wollen und quasi mit seiner Hilfe erlernen oder ob wir uns weigern und ihn das machen lassen. In der Quest, die wir gespielt haben, wie Elinxa schon gesagt hat, durften wir nichts entscheiden. Man hat halt einfach nur ganz typisch bei Dialogen die Option, irgendwie noch zusätzliche Fragen zu stellen, aber nichts, was wir jetzt entschieden hätten. Im Interview haben die Entwickler dann noch gesagt, dass es definitiv Sachen geben wird, die man ein bisschen verändert in der Welt. Ich meine, die Leute reagieren ja auch anders auf dich, je nachdem, wie du dich entscheidest. Und es gibt Dinge, die halt ein bisschen anders ablaufen werden. Es wird jetzt kein komplett neues Spiel. Die Hauptstory bleibt soweit gleich. Es ist jetzt auch nicht so, dass man zig verschiedene Enden hat, die wirklich alles komplett umkrempeln. Aber der Weg, wie du da hinkommst, der kann sich unterscheiden. Ich hatte auch nachgefragt, ob zum Beispiel die Hauswahl bis auf die Tatsache, dass man eben in einem anderen Gemeinschaftsraum dann schläft, ob das auch Auswirkungen auf die Story hat. Und da wurde mir zum Beispiel gesagt, dass es auch eher darum geht, wie die Welt dann auf dich reagiert. Also wahrscheinlich werden sich wieder Gryffindors und Slytherins zanken. Die Hufflepuffs sind super nett zu dir und offen, wenn du auch ein Hufflepuff bist. Es gibt aber wohl eine Mission, da ist ein Teil zumindest sehr einzigartig für das jeweilige Haus. Aber im Großen und Ganzen scheint es halt eine recht, ja, ich will nicht sagen statische, aber eine recht lineare Story zu sein. Und die Abzweigung und der Weg, wie du da halt ans Ende kommst, das wird sich ein bisschen unterscheiden.
Was hier noch interessant ist, tatsächlich, um mal daran anzuknüpfen, dass man sich zumindest wohl bei einigen Sachen umentscheiden darf. Also jetzt mit diesem, der große Punkt, okay, lernen wir dunkle Magie oder nicht? Ne, das geht ja so ein bisschen in die gut-böse Richtung. Und was ich dann auch noch im Interview erfahren habe, ist halt, wir können quasi so ein Mittelweg gehen, also so grauer Jedi-Style, dass wir halt sagen, okay, wir fangen jetzt erstmal was an, wir lernen zum Beispiel erstmal die dunklen Zauber oder die verbotenen Zauber und entscheiden uns dann um, weil wir unsere Entscheidung bereuen und dann sagen, okay, nee, vielleicht doch nicht. Also es ist nicht so, dass wir automatisch, wenn wir eine Entscheidung treffen, für den Rest des Spiels quasi, müssen wir jetzt Paragon oder Renegade spielen, sind wir schon wieder bei Mass Effect und Michas Kriegsverbrechen, sondern ne, es gibt tatsächlich die Möglichkeit zu sagen, okay, nein, ich entscheide mich jetzt um. Ich möchte jetzt einen anderen Weg gehen. Ob das sich jetzt anfühlt, als könnte unsere Moral Ping-Pong oder ob das tatsächlich sich organisch anfühlt, ne, das ist natürlich die Hoffnung, dass wir sagen können, nein, ich bereue meine Entscheidung und ich ändere jetzt meine Wege oder weiß der Geier, wie auch immer, dass das so ein bisschen so in die Welt einfließt.
Das ist ja auch so ein Punkt, den wir auch noch gar nicht wirklich anspielen durften, ist, wie funktioniert das mit den Zaubern überhaupt? Also das Erlernen der Zauber, das Aussuchen der Zauber, was machen wir mit den XP-Points, die wir aufsammeln? Also wo sind da die Rollenspielelemente, wenn es um Talentbäume und Ähnliches geht? Das haben die auch noch gar nicht so viel gezeigt. Wir wissen, dass es irgendwie über 20 Zauber gibt, die man erlernen kann. Und man kann sich eben diesen Zauberdiamant für die Kämpfe dann selbst zusammenstellen. Da kommen 4 Zauber rein und man kann 4 von solchen Diamanten anlegen. Das heißt, man hat 16 Zauber, mit denen man quasi aktiv in der Welt rumlaufen kann. Aber wie funktioniert das alles? Also wo treffen wir diese Entscheidungen? Wie wirkt sich das aus? Was machen wir damit? Das ist alles noch komplett offen.
Und wie erklärt es dann auch wieder die Story? Ne? Auch das führt ja, all das, was ihr erzählt, führt ja auch wieder zurück zum Thema Charakterdesign. Ne? Ist es wirklich so, dass dann die anderen auf mich reagieren, dass sie mich kritisieren oder loben, je nachdem, oder auch natürlich nicht nur die Begleiterinnen und Begleiter, sondern auch die Lehrkräfte an dieser Schule, ne? Dass sie dann sagen, hey, warte mal, hast du da gerade einen unverzeihlichen Fluch eingesetzt, Kumpel? Ist das eine gute Idee? Ja, also, oh, da fehlt so viel, es sind so viele Unbekannte. Und dann auch immer natürlich diese Frage, würden die das überhaupt hinkriegen? Ja, ich meine, wir haben ja schon gesehen, gab es auch in Trailern, du nimmst am Unterricht teil, ja, bei verschiedenen Leuten und in verschiedenen Fächern, also zumindest dieser Teil der Hogwarts-Fantasie ist drin. Aber wie dynamisch ist dann das? Ne? Lernst du da die Zauber? Gibt es da Dialoge? Gibt es auch da Entscheidungen? Gibt es eben dann Reaktionen der Charaktere auf das, was du getan hast? Oder ist es alles statisch und es wäre halt kompletter Irrsinn gewesen, das alles dynamisch zu machen? Man muss auch dazu sagen, auch die Welt ist ja keine Sandbox, wie in einem Skyrim beispielsweise, wo alle Leute eigene Tagesabläufe haben oder zwischendrin mal ein Drache vom Himmel fällt, sondern sie ist halt eine Kulisse. Schon eine beliebte Kulisse, also da laufen auch mal Leute rum, aber die laufen halt immer gleich rum. Oder sie fallen vom Besen, weil sie es nicht können, aber sie fallen halt immer vom Besen. Und es ist kein so ein Sandkasten, wo du einfach selber Chaos anrichten kannst und dann mal gucken kannst, was passiert.
Darauf wollte ich gerade auch hinaus. Also das ist auch noch so ein Kritikpunkt, den ich habe, weil ich meine, wir müssen uns vorstellen, es ist eine Schule voller Kinder. Also wir selbst sind 15 Jahre alt im fünften Schuljahr. Da kommen Kinder hin mit 11 Jahren. Ich hätte halt einfach erwartet, dass da so viel mehr einfach Chaos herrscht, dass die Kinder rumrennen, irgendwas explodieren lassen. Ich meine, Kinder sind ja schon chaotisch genug, aber Kinder mit Zauberstäben, ich hätte mir da einfach sehr, sehr viel mehr Feuerwerk erhofft. Und das, was man gesehen hat, besonders auf dem Gelände von Hogwarts, es gab sehr, sehr viele sehr statische Charaktere, die einfach nur auf Bänken saßen und wirklich nicht mal miteinander geredet haben. Wenn man vorbeiläuft, hört man hin und wieder, dass die Leute vielleicht auch mal über dich reden oder so, oh, der Gryffindor schon wieder oder so. Ich habe auch versucht, einem Schüler Bücher aus der Hand zu schlagen mit einem Zauber. Das hat nicht nur nicht funktioniert, sondern es hat absolut gar keine Reaktion hervorgerufen. Also ich konnte, zu dem Zeitpunkt hatten wir keine unverzeihlichen Flüche im Diamanten, aber ich konnte meine ganzen Zauber einfach quer durchprobieren in dieser Welt. Da hat keiner drauf reagiert. Ich glaube auch nicht, dass da jemand auf Avada Kedavra reagiert hätte, wenn ich das gegen einen Busch gezaubert hätte oder so. Und das ist ein bisschen schade, weil das raubt natürlich sehr, sehr viel von der Immersion, die eigentlich, also diese Kulisse, diese ganze Welt ist so prädestiniert dafür, dass man sich da einfach fallen lässt und absolut darin versinkt. Und sowas kann einen halt schon immer mal wieder rausreißen. Deshalb hoffe ich, dass das sich im Spiel dann selbst doch etwas dynamischer anfühlt, weil wir haben ja, ich meine, wir haben nur einen kleinen Teil gesehen und ein paar der Abläufe, die da drin sind, waren ja auch ganz, ganz reizend. Also gerade der Ravenclaw, der mit dem Besen gekämpft hat oder auch auf dem Quidditch-Feld, wo die Leute trainiert haben. Das war schon ganz cool. Ich hätte mir halt einfach ein bisschen mehr dann doch Dynamik erhofft.
Ich habe ja selbst gemerkt beim Spielen, wie gerne ich halt wirklich mit den Zaubern experimentiert habe, die ich habe. Weil es gibt ja nicht nur Kampfzauber, es gibt natürlich einen Haufen Kampfzauber, aber es gibt ja auch welche, die einfach drumherum Funktionen haben. Also Reparo zum Beispiel fällt mir jetzt gerade ein, mit dem wir die eine Brücke reparieren, die eigentlich kaputt ist, um dann darüber gehen zu können. Ähnliches oder halt auch der Schleichzauber, obwohl ich schon sagen muss, gut, der hat hauptsächlich wahrscheinlich auch eine Kampffunktion, wird sich, glaube ich, auch sehr, sehr schnell zu einem meiner Lieblingszauber mausern. Das wird dann so Assassin's Creed Hogwarts-Style. Ne? Aber das lässt ja so ein bisschen Freiheiten. Auch zum Beispiel, dass man den Levioso-Zauber, den kannst du halt auch im Kampf benutzen, um damit die Schilde von Gegnern platzen zu lassen, wenn man so will. Also es gibt eigentlich so viel an Möglichkeiten und Utility in dem Sinne, die diese Zauber liefern. Da würde ich doch als Schüler nicht einfach nur auf einer Bank sitzen und ein Buch lesen. Also mein Zauberstab wäre ja dauerhaft in der Hand. Das müsste irgendwo sein in der Welt. Ich erwarte, dass irgendjemand in irgendeiner Ecke sitzt und irgendwas explodiert.
Ja, ich finde, Hogwarts Legacy fehlt gerade noch so ein Seamus Finnegan, der in den Filmen immer alles explodieren hat lassen mit Wingardium Leviosa. Sowas fehlt halt einfach. Also ich hätte mir auch gewünscht, dass die auch kleine Grüppchen auch einfach mehr gemeinsame Aktivitäten, dass er einfach, das gab es auf dem Quidditch-Feld ganz kurz, da hat, glaube ich, jemand irgendwie eine Bertie-Botts-Bohne oder so gegessen, wo dann irgendwie so Rauch aus den Ohren kam. Sowas will ich halt mehr sehen. Und bisher war das eher die Ausnahme.
Schade, ich habe noch eine Theorie, was das Drachenei angeht. Denn im Spiel gibt es ja den Raum der Wünsche, wie natürlich in den Filmen und im Buch auch. Und dort kann man nicht nur Items, die man erbeutet hat, identifizieren oder aufrüsten an so einem magischen Webstuhl, wo ich immer schon so einen leichten Abwehrreflex kriege. Oh, Items aufrüsten, das war schon in Gotham Knights absolut überflüssig oder absolut unbefriedigend. Überflüssig war es ja nicht, du musstest es machen, um mithalten zu können. Aber es hat sich halt so belanglos angefühlt, weil sich dadurch nichts signifikant geändert hat, dass du irgendwie neue Fähigkeiten gekriegt hast. Hier in Hogwarts Legacy sollst du zumindest so Traits hinzufügen können, dass, keine Ahnung, dich dein Umhang dann gegen Nekromantie schützt oder du weniger Schaden kriegst von Kobolden oder sowas. So, das ist das eine, dieser magische Webstuhl. Aber es gibt da ja auch ein Portal nach Farmville im Raum der Wünsche, weil du deine eigene kleine Bauernhof-Simulation dort aufbauen kannst mit magischen Tierwesen, die in dieser Zauberwelt leben und von denen du auch Materialien ernten kannst. Dann wahrscheinlich wieder fürs Ausrüstungscrafting. Und wer weiß, ne, vielleicht kannst du halt dann das Ei dahin mitnehmen und da selber den Drachen halten. So, vielleicht kann, also, ne, statt es irgendwie der Mama zurückzugeben. Das wäre meine Drachentheorie.
Entweder das oder man wirft es in den Kessel und braut irgendeinen Trank daraus. Also eins von beiden wird es sein. Ich habe erst neulich einen Artikel abgenommen von einem Autor, der zusammengestellt hat, welche Zaubertränke wir schon kennen und welche Zutaten. Und mir ist echt ein bisschen schlecht geworden, als ich da die ganze Zeit gelesen habe. So ja, Mondkalbfell, Nifflerfell und ich so, Gott, die ganzen süßen Tierchen.
Ist okay, aber, die werden geschoren. Das ist wie Schafe.
Ich hoffe, mit dem Cruciatus-Fluch, ne?
Und die lässt mir aber auch keine Ruhe. Da setzt man einmal einen semi-verzeihlichen Fluch ein.
Ich hab deine Gameplay-Aufnahmen gesehen, das war mehr als einmal, ja.
Ich habe sie dir freiwillig gegeben, das mache ich nie wieder.
Aber um nochmal auf den Traum der Wünsche zurückzukommen, das ist tatsächlich so ein Ding, ich habe keine Ahnung, was ich davon denken soll. Als das angekündigt wurde, dachte ich mir, okay, war das jetzt euer Versuch, irgendwie das, was wir schon als Mobile-Spiele in irgendeiner Art hatten, jetzt nochmal in das große Spiel mit reinzupacken? Wie gliedert sich das überhaupt ein? Ich finde, das ist so ein random einfach Aspekt von diesem Spiel und ich habe ehrlich keine Ahnung, ob der mir gefallen wird. Es fühlt sich so ein bisschen an wie die fantastische Tierwesen-Filme, wo ich einen ähnlichen Kritikpunkt hatte. Was für mich diese ganzen Filme so merkwürdig gemacht hat, war einfach die Tatsache, dass man über Biegen und Brechen einfach versucht hat, Tierwesen zum Teil von dieser Story zu machen, zum wichtigen Teil, zum Schlüsselpunkt von diesen Stories. Und ja, Tierwesen existieren in dieser Welt. Tierwesen kamen auch schon in den Harry Potter Büchern vor. Aber es war halt nie so, dass irgendwie, ich weiß nicht, ein Kalb dafür verantwortlich war, dass die ganze politische Struktur der Zaubererwelt umkippt oder so. Das ist halt so an den Haaren herbeigezogen. Und so fühlt sich dieser Raum der Wünsche mit dem ganzen Terrarium im Hintergrund an. Also es ist, ich weiß wirklich nicht, was ich damit anfangen soll. Da bin ich ganz ehrlich.
Aber wir können mit den Tierwesen spielen.
Das finde ich ja super, aber ich weiß nicht. Also macht das wirklich Spaß in einem Spiel wie Hogwarts Legacy oder lade ich mir lieber irgendwie nochmal Stardew Valley runter und baue mir einen Bauernhof?
Ja, das passt irgendwie nicht. Ich will einfach nur 600 Mini-Niffler, so Baby-Niffler halten in dem Raum, wie so Tribbles in Star Trek.
Und die machen dann so Autogold-Collect.
Ja, richtig, Spiel. Genau.
Das hätte halt wenigstens irgendwie einen Sinn, dass man mit denen rumlaufen kann.
Was ich sehr fetzig finde, also tatsächlich können wir dort auch Baby, Biester, magische Wesen.
Was ist das, Pokémon?
Also, also es scheint so ein bisschen, als könnten wir dort tatsächlich so eine kleine Paarungsfarm aufbauen. Das ist natürlich schon ein bisschen abgedreht. Und was ich fast noch witziger finde, dass wir können ja mit den Tierwesen spielen, aber wir können sie halt auch bürsten und dann ihr Fell, das wir quasi dort abbürsten, können wir in unsere eigene Kleidung einweben. Das ist so ein abgedrehter Aspekt, wo ich mir denke, okay.
Aber Quidditch war too much.
Ja, aber Quidditch war too much. Also ich hoffe natürlich auch, dass das dann tatsächlich irgendwie einen Einfluss hat, also dass es vielleicht so ein Teil dieser Wertungsmechanik ist von unserer Ausrüstung, dass wir jetzt sagen, okay, jetzt kommt hier ein bisschen ein paar Hypogreif-Federn rein in meinen Umhang und dann macht der mich leichter oder sowas, keine Ahnung. Also, dass tatsächlich dann Fähigkeiten oder Extras irgendwie dranhängen, aber ja, das ist alles auch ein bisschen abgedreht. Ich hoffe einfach, dass es nicht wie ein Zoo ist. Das fände ich komisch. Ich möchte kein Tierzoo haben, aber wenn das so ist, so, ja, okay, hier ist eine kleine Aufpäppelstation und hier können wir bedrohte Fabelwesen züchten, keine Ahnung.
Meine Sorge ist halt einfach, es fühlt sich aktuell von dem, was wir halt gesehen haben, wie ein relativ großer Teil an von diesem Spiel. Und die haben ja auch bei dem Showcase sehr, sehr viel Zeit dafür reserviert, um das alles zu zeigen, dass man da die Möbel aussuchen kann und bla bla bla, Pflanzen züchten, Tiere züchten, mit Tieren spielen. Es fühlt sich halt sehr, sehr groß an und das, was wir halt von den Nebenquests bisher gesehen haben, ging ja auch alles in diese Richtung, sammle halt die und die Tierfälle ein, sammle hier diese Pilze ein. Und ich habe einfach ein bisschen Angst, dass das wirklich alle Nebenquests quasi einnimmt, dass das darauf hinausläuft, dass man halt in diesem Raum der Wünsche irgendwas machen kann, wenn man die Quests erledigt hat. Und ich persönlich hätte halt lieber irgendwie weniger, keine Open World, weniger Quests, aber dafür halt coole Geschichten. Also wirklich coole Nebenquests, die ich erlebe. Sowas wie in Fallout New Vegas, wo ich einfach random irgendwo reingehe und dann von so Omis attackiert werde.
Die Oma von Poppy.
Die Oma von Poppy. Oder in The Witcher 3, wo man halt einfach auch super kleine Quests hat, die aber irgendwie in Erinnerung bleiben. Wie das eine Mal, als die Frau irgendwie ihre Pfanne wiederhaben wollte oder so. Das sind halt die Sachen, die in Erinnerung bleiben. Ich werde mich in 10 Jahren nicht mehr daran erinnern, wie ich irgendwelche Pilze eingesammelt habe.
Zumal es ja 3, glaube ich, Zauber gehen soll, also von diesen 26, die wir erlernen können, 3, die wirklich nur für den Raum der Wünsche sind. Das ist schon deutet schon darauf hin, dass das ein beachtlicher Teil des Spiels wird.
Wirklich merkwürdig. Ich würde an der Stelle noch ergänzen, dass ich ja mit 2 Langhaarkatzen zusammenlebe und bestätigen kann, dass sich deren Fell, das ich abbürste, in alle Kleidung reinwebt, die ich habe, ganz automatisch.
Was für Vorteile kriegst du davon?
Allergien.
Und die sind sogar im PlayStation 5-Controller.
Ja, sie sind in allem.
Ich habe die wiedergefunden, die ich von dir bekommen habe.
Ehrlich? Ach, den Controller, den ich dir gegeben habe, da sind Katzenhaare drin? Nee, das ist ja geil. Ja, die sind in allem. Entschuldige, falls du allergisch bist, aber ja, ich kann mich Ich muss schon alle Leute fragen, die hier reinkommen, gut. Sind sie allergisch gegen Katzenhaare? Nein, dann bitte schön reparieren Sie die Toilette oder so. Wahnsinn. So, okay. Ja, aber ich verstehe die Sorgen, was diesen Raum der Wünsche und insbesondere das den Tierwiesenbauernhof angeht, komplett, weil für mich wirkt das, das haben sie ja auch in Gameplay-Videos schon vorgestellt, für mich wirkt das aufgesetzt. Ne, als hätte man irgendwie gesagt, ja, klar, diese Tierwiesen sind natürlich auch durch die Filme ein Teil des Universums geworden, den viele Leute kennen, den viele Leute jetzt auch aus der jüngeren Harry Potter-Geschichte kennen und deshalb ja vielleicht auch lieben, wenn sie das im Spiel wiederfinden. Aber hauptsächlich brauchen wir irgendwas für Crafting-Materialien. Ne? Also irgendwas, um dann halt da dieses Rollenspielsystem draufsetzen zu können, was man ja scheinbar braucht, ja, wenn man ein Spiel macht, aufwertbare Ausrüstung und natürlich die braubaren, gut, die Tränke passen zu Hogwarts, aber dass ich jetzt halt meinen Umhang ständig umrüste und aufrüste, ja, weiß ich nicht, also.
Das verstößt doch bestimmt auch gegen irgendwelche Uniformregelungen in dieser Schule, wenn du plötzlich mit so einer Hippogreiffeder ankommst.
Wir werden sehen, wie sich das Ganze letztlich anfühlt und ob das ein großes Ganzes ergibt. Meine größte Sorge, um das halt nochmal zu reiterieren, wir haben es jetzt bis hierhin auch schon gut aufgedröselt, ist einfach diese Open World. Ne? Auch, dass ihr jetzt gerade nochmal nichts davon sehen konntet so richtig und nichts darin erleben konntet, ist eigentlich schon eine Warnung oder oft kein gutes Zeichen, siehe Elaine und Gotham Knights, ne? Also, dass auch da wenig gezeigt wurde und man dann gesehen hat, ja, so toll ist sie nicht, ne? So toll es zu erleben gibt es darin nicht. Und ich will aber von diesem Spiel eine Antwort bekommen, natürlich, warum es diese Open World gibt. Und wer weiß, vielleicht, nachdem wir diesen Podcast aufgenommen haben, gibt es auch noch mal neue Gameplay-Beats oder sie tweeten ja täglich irgendwas und vielleicht tweeten sie auch mal mehr davon, was es da auch für Nebenquests gibt oder ob man mal in die Winkelgasse gehen kann. Soll man ja angeblich, aber wie die aussieht und was es da gibt. Also ne, einfach mehr Weltgefühl statt diese ASMR-Videos, diese momentan veröffentlicht auf YouTube, die halt nur Landschaftsaufnahmen sind, die toll aussehen, ne? Also keine Frage. Und wo man auch die wechselnden Jahreszeiten sieht, die zwar am Gameplay jetzt nichts ändern sollen, aber sie zeigen zumindest, dass die Storyline ja wohl einen größeren Zeitraum umspannt, wenn dann auch mal Schnee liegt, halt ein paar Monate später. Aber so alles, was man bisher gameplaymäßig davon gesehen hat, ist noch nicht das, was ich mir erhofft hätte von so einer Open World. Einerseits wegen des Fliegens. Ne? Fliegen heißt immer, Nathalie hat es vorhin schon gesagt, damit man ausreichend Raum hat zu fliegen, ne? Man fliegt ja auch mit einer gewissen Geschwindigkeit, muss die Welt sehr groß werden. Und wenn sie sehr groß werden muss, wird sie automatisch leer in manchen Bereichen, sodass es wenig Spaß macht, das dann zu Fuß zu erkunden, weil man einfach sehr viel laufen muss. Und das andere ist, was man auch in diesem Gameplay-Material gesehen hat, eine Minimap voller Icons, also sehr vielen offenbar systemischen Aktivitäten statt spannender individueller Nebenquests. Ja, sie sagen, es sind 150 drin. Ich bin gespannt, ja, wie viele Motten werden wir finden müssen. Viele? Wenige? Keine Ahnung.
149.
Was die Entwickler aber gesagt haben, ja, 140, genau. Finde die 140 Motten. Ui. Was die Entwickler aber gesagt haben, was diese Open World und diese Aktivitäten, die man da sieht, dir ermöglichen sollen, sind, Zitat, Gelegenheiten, dein Inventar zu vergrößern. Du kannst alte Puzzles lösen, also so alte, so wie halt, keine Ahnung, weiß ich nicht, so Schieberätsel oder sowas. Ne? Du kannst Ruinen erkunden, um darin neue Magie zu lernen. Also das scheint ein Ding zu sein, wie man neue Zauber kriegt. Das lasse ich mir noch gefallen, weil es hat dann immerhin einen klareren Bezug zu meiner Figur, ne, die halt neue Magie lernen möchte. Und es gibt dunkle Zauberer, die man besiegen kann und die magische Ressourcen horten, die du vielleicht für dich selbst einsetzen und gebrauchen willst. Wo ich mir denke, all das ist doch nicht die Harry Potter-Fantasie, die alle haben, die diese, also wow, habe ich schon immer gedacht, wow, wäre doch geil, wenn jetzt Harry Potter ein größeres Inventar hätte. Oder wenn ich Harry Potter wäre, hätte ich so gerne eine größere Tasche, um einfach noch mehr Crap und Crafting-Materialien mit mir rumtragen zu können. Also das, um es kurz zu machen, das ist einfach nicht das, was man von so einem hoffentlich ja storybasierten Rollenspiel sehen und erleben möchte. Vielleicht wird es am Ende besser, weiß man's, ne? Aber es gibt noch viele offene Fragen, was diese Qualität von Hogwarts Legacy tatsächlich angeht. So, das war ein langer Podcast. Vielen Dank an euch beide, dass ihr so lange durchgehalten habt. Aber es gibt auch einfach viel zu besprechen bei Hogwarts Legacy und viele Sorgen zu besprechen. Das Ganze in diesem Fall zweigeteilt. Einmal die Kontroverse um J.K. Rowling, andererseits beim zweiten Mal danach die Diskussion über die eigentliche Qualität des Spiels. Ich sage an dieser Stelle tausend Dank, Eileen und Nathalie, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt für diesen Podcast.
Sehr gerne.
Immer gern.
Und natürlich auch vielen Dank an alle, die uns auch heute wieder zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Bye-bye.